Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der deutsche Fußball hat viele Legenden hervorgebracht, Idole, bei denen die Fans schon anfangen zu strahlen, wenn sie nur die Vornamen hören. Uwe, Franz, Lothar und natürlich Rudi Völler. Ein Topstürmer der 80er und 90er Jahre, Weltmeister, Champions League-Sieger. Aber es sind nicht nur seine sportlichen Erfolge, die seine Popularität begründen, sondern seine menschliche, seine nahbare Art. Das macht ihn unverwechselbar und das sind unsere Themen. Es gibt nur einen, die DFB-Elf unter Druck und historisch starke Bayern. 10 Siege in 10 Pflichtspielen mit einem sagenhaften Torverhältnis von 38-8. Und alle Fußballfans fragen sich, wer soll diese Mannschaft aufhalten? All das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Markus Babbel, mehrfacher deutscher Meister mit den Bayern, UEFA-Cup-Sieger, Europameister, vertritt heute den Erkrankten Didi Hamann, dem wir an dieser Stelle gute Besserung wünschen. Und Markus glaubt, Vincent Kompany stellt sich nicht so sehr in den Vordergrund. Und das tut den Bayern richtig gut. Ein herzliches Willkommen auch an die Kollegin Valentina Maceri. Sie moderiert die Champions League für die Schweizer Kollegen von Blue. Und sie moderiert auch den Talk bzw. den Podcast Reif ist live für Bild TV. Und sie hat beobachtet und meint, dass Vincent Kompany durch seine Arbeit langsamer auch für die absoluten Topclubs auf der Insel, zum Beispiel Manchester City, interessant werden könnte. Dann Rudi Völler. Es gibt nur einen. Ich habe schon gesagt, Weltmeister, Champions League-Sieger, aber noch viel mehr, Werder Bremen, AS Rom. Und Rudi meint, es gibt viel Schlimmeres, als gemocht zu werden. Schön, dass Sie da sind. Und ein herzliches Willkommen an Reporterlegende Uli Köhler, der die Bayern nach wie vor begleitet und den Blick hat und natürlich auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und er prognostiziert, bei der Weltmeisterschaft wird Manuel Neuer im deutschen Tor stehen. Mal schauen, was der DFB-Sportdirektor Rudi Völler nachher dazu sagt. Herzlich willkommen nochmal, meine Damen, meine Herren. Rudi, wo war denn die Zuneigung der Fans am größten?
Ja, schwer jetzt zu sagen, ohne einem weh zu tun, bei allen Stationen.
Nein.
Rom war es natürlich am herzlichsten. Klar, das ist halt, Italien ist halt so ein absolutes Fußballland und ähnlich wie es in Griechenland, der Türkei ist. Klar, da war es extrem. Ich bin natürlich auch gerade aus Bremen gekommen, wo ich in Bremen auch sehr beliebt war, aber in Rom war es schon besonders.
Ja, aber Bremen auch. Ne?
Bremen auch, das war sagte immer die kühlen Norddeutschen, aber auch in Bremen habe ich 5 tolle Jahre gehabt. Also möchte ich nicht missen.
Ja, auch ein Schlitzohr, das darf man ruhig so sagen. Thomas Schaaf hat, glaube ich, gesagt, Rudi Völler kannte alle Abkürzungen im Bürgerpark. Da wurde damals noch in der Saisonvorbereitung gelaufen. Stimmt das?
Gab noch 2, 3 andere Spiele. Wir hatten immer das Glück, wenn wir mussten. Früher waren ja die Trainingsbedingungen anders oder auch die Trainer waren anders. Bei Otto Rehagel war immer klar, montags morgens gab es einen Bürgerpark in Leverkusen, mussten wir 3 Runden laufen. Nach jeder Runde immer Gymnastik mit Otto und kann ich ja sagen, Uwe Reinders, noch 2, 3 andere. Wir haben immer, Bruno Petzl auch leider zu früh verstorben. Wir haben dann immer ein bisschen verkürzt, haben trotzdem so getan, als wären wir kaputt, wenn wir angekommen sind.
Bisschen Wasser über den Kopf, dann sah es so aus, als hätte man geschwitzt. Beim HSV hieß es immer, dass die Spieler Ernst Happel, der damals mit dem Fahrrad mitfuhr, versucht haben, die Luft aus dem Reifen zu lassen, damit er nicht wirklich mitfahren konnte. Thema Popularität, wann mussten Sie das letzte Mal irgendwo sich vorstellen bzw. Ihren Namen buchstabieren?
Ja, in Deutschland weniger, wahrscheinlich im Ausland. Ja, klar.
Aber kommt das in Deutschland überhaupt noch irgendwie vor, mal irgendwie beim Zahnarzt oder so?
Ja, wahrscheinlich bei bei ganz jungen Leuten. Klar kannst du einen meiner Wichen, der jetzt mich nicht mehr kennt von früher, bei älteren Menschen eigentlich kommt es eigentlich nicht vor.
Was verbindest du, Valentina, mit Rudi Völler?
Vor allem meine italienischen Verwandten und meine italienischen Wurzeln, weil jedes Mal, wenn ich mit Rudi irgendwo auftauche, auf Sendung bin, ihn bei einem Event treffe, Fotos mit ihm mache und die dann auf Instagram eventuell hochlade, dann kriege ich danach Anrufe von meinen Verwandten aus Rom, die noch immer vergöttern und verehren. Und deswegen würde ich jetzt für Rudi die Frage beantworten. Vielleicht hat er in Italien sogar ein noch größeres Standing als in Deutschland. Da ist er eine absolute Legende noch immer.
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass bei denen, die damals in Italien gespielt haben, das unglaublich prägend waren. Sei es ein Matthäus, auch Brehme, Karl-Heinz Rummenigge, der bei Inter Mailand gewesen ist. Und die Fans scheinen auch vielleicht ein Tick noch größeres Faible, wie hier haben wir Bilder aus Rom, für die Helden von früher zu haben. Kann das hinkommen? Jetzt kommt ja gleich eine herrliche Szene, Rudi. Also erst mal das, schön reinwippen. Und dann der Fan. Kannst du dich noch entsinnen?
Nee, so richtig nicht. Ne? Ich kenne natürlich die Szene. Ja, es war eine der ersten Spiele, die ich damals gemacht habe für den AS Rom. Und ja, es war schön. War
trotzdem schön. Ja. Kommt auch nicht allzu oft. Ja,
das hat natürlich auch damit zu tun. Damals durften ja nur zwei Ausländer in der Serie A spielen. Mhm. Und dadurch hast du natürlich zu den ausländischen Spielern eine ganz andere Verbindung wie die heutzutage, wo gefühlt musst du schon nach dem Italiener schauen, wo da noch mitläuft, weil ja halt so viele Ausländer da sind. Ja.
Hast du mal, Uli, auch den anderen Rudi Völler erlebt, den wir ja in diversen TV-Interviews durchaus mal bewundern durften?
Ich habe ihn mal erlebt, als ich ihn in Rom besuchen wollte. Wir hatten, glaube ich, fünfmal telefoniert. Rudi war jetzt nicht immer derjenige, der gesagt hat, nein, ich nehme mir auch eine Stunde Zeit statt einer halben. Komm nur einfach, kriegen wir hin. Sondern war eher, er hat die Kürze gewollt. Und dann bin ich nach Rom gekommen. Endlich hatten wir alles zusammengetrümmert. Haben gesagt, also wenigstens eine halbe Stunde. Und dann hat er so nach 10 Minuten gesagt, du, ich muss eigentlich weg. Wie lange haben wir noch? Aber das war das Einzige, weil er hat sich natürlich auch dann auch am Ende immer breitschlagen lassen. Man durfte nur nicht nachgeben. Das war wie beim Franz auch und bei anderen Dingen. Aber nochmal zu den Fans in Italien. Ich weiß noch, beim Rudi wahrscheinlich auch. Ich weiß, bei Thomas Doll einmal in Rom, der hat sein Auto auf der Piazza Navona geparkt. Dann kamen sofort die Fans und gesagt, guarda la macchina, ich pass aufs Auto auf, bis du wieder zurückkommst. Polizist hat sich eh keiner blicken lassen. Also sensationell. Also deshalb, das ist eine andere Fankultur, eine immer Religion. Schon gewesen.
Fußball in Italien,
ja, selbst wenn du heute irgendwo in Italien, du irgendwo hinkommst oder der Kalle oder Lothar, das ist einfach, da liegen die alle zu Füßen. Das ist einfach so und da ist auch nicht schlimm. Deutsche werden das nicht so hinkriegen. Ist auch egal.
Ich würde wetten, dass Rudi, wenn er nach Rom geht, in keinem Restaurant bezahlen muss, wenn er da essen geht.
Nee, so ist es nicht. Es gibt hier, ich habe so 3-4 Stammpizzerien, auch gute Restaurants.
Immer noch die?
Da habe ich immer noch. Die sind ja, gehe ich heute noch, ich bin ja öfter noch in Rom und öfters und ja, zahlt schon, gib doch mal einen ausgegeben, bin ich ehrlich, möchte ich auch nicht. Also immer nur eingeladen werden, ist mir auch unangenehm.
Ja. Sind das denn auch die Wirte dann oder der Nachfolger sozusagen?
Die Nachfolger. Meistens dann die Söhne oder die Töchter, die das dann machen. Ja, genau.
Uli, du hast ja die Anfänge von Rudi, die fußballerischen Anfänge, jedenfalls im Profifußball, auch mit begleitet. 1860 München, Kickers Offenbach davor. Welche
Erinnerung hat er mich oft interviewt, ich weiß noch. Und auch, das war unangenehm, weil wir damals bei den Löwen so oft haben wir nicht gewonnen in der Bundesliga. Und noch abgestiegen, dann kam er immer von Bayern 3. Ne? Und dann, aber nee,
war mal für Blickpunkt vorgemacht, aber ich habe
eine Geschichte. Das ist hier bei Offenbach, ganz kurz. Ja. Na, das war das Flutlicht so auf Kerzenlicht.
Das war beim UFC, genau.
Ja, und dann kam der Löwe.
Dann kam der Löwe.
Erzähl mal. Die hatten mal schon einen wahnsinnigen Trainer, den haben wir auch immer gefilmt. Der hieß Karl-Heinz Rühl. Und der hat sich so aufgeregt, dass er immer von der Bank gefallen ist, wenn er sich so aufgeregt hat. Das war Nummer eins. Und dann kam Rudi und da weiß ich noch ein Spiel. Und damals war man auch im Kommentar noch frecher, sarkastischer. Und da haben die Löwen es geschafft, das beste und schlechteste Spiel an einem
ganz kurz, hier haben wir Rudi im Löwentrikot. Eben war ja OFC mit Horst Hese, war das, glaube ich, als Trainer. Ne?
In Offenbach.
In Offenbach, meine ich, genau. Das hier ist jetzt bei 60.
Rühland schon.
Ja,
genau. Das war der Löwe. Naja, auf jeden Fall haben die da gespielt gegen Fortuna Düsseldorf und verlieren die erste Halbzeit 0-3. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, Rudi Völler trat nur den Rasen platt. Und ihr hattet einen Libero, der hieß Grünter, der war echt noch langsamer als seine Oma. Also es war Wahnsinn. Und in der zweiten Halbzeit...
Und das hat er auch so gesagt.
Und da habe ich auch schön Prügel für bekommen. Aber dann in der zweiten Halbzeit Was macht der Rudi? Seinen ersten Hattrick überhaupt und die Löwen gewinnen 4:3, 3 Tore Rudi Völler. Und deshalb wird dieses Spiel ewig in Erinnerung bleiben, weil ich A, Prügel für den Beitrag bekommen habe und B, weil es aber echt ein völlig skurriles Spiel war. Und das war irgendwann Anfang der 80er Jahre.
Stimmt.
Ja, Rudi, so lang tun wir schon zusammen rum.
Ich erinnere mich gerne, das war mein erster Dreierpack in der Bundesliga. Also
kannst du nur erinnern an so Dinger.
Also es war, ja, weil, ja, man kann ja weiß, klar, vergisst du was, kriegst du nicht. 0-3, Halbzeit, 4-3 gewonnen. Otto Rehagel war Trainer, von Fortuna Düsseldorf damals.
Ja. Genau.
Ist dann deswegen hat er mich dann wahrscheinlich geholt.
Ja, gut, aber es sind natürlich auch diese prägenden Zeiten, die auch fast die schönsten, habe ich oft das Gefühl, bei den Helden von früher. Natürlich Weltmeister, Champions League Sieg, aber so diese ersten Erfolge, das ist schon das, was bleibt, ne? Woran man sich sehr, sehr gerne erinnert.
Ja. Ja, weil es auch was Neues war.
Ja, ja.
Ich meine, ich habe vorher schon ein paar Türchen gemacht, aber klar, so ein Dreierpack und dann wir haben auch wirklich schlecht gespielt, erste Halbzeit. Und dann drehst du ein Spiel, das passiert ja selten in einer Karriere, von 0-3 auf 4-3. Und nee, hat es mir nicht genutzt, wir sind trotzdem abgestiegen am Ende. Aber
und dann bist du nach Bremen gegangen. Ne?
Genau.
Richtig, ja. Hast du mal gegen Rudi noch gespielt?
Ja, ja.
Und wie lief das?
Ja, ein Drecksack halt. So nett, wie er im Privaten ist, aber der konnte schon auf die Füße draufstehen. Und mal, wir haben es vorher mal drüber, haben wir es ja gehabt. Aber nein, es war natürlich für mich was Besonderes, gegen so einen Weltklasse-Stürmer spielen zu dürfen. Und ich bin stolz, dass er gegen mich kein Tor geschossen hat.
In wie vielen Spielen?
Kann ich nicht, das ist aber schön, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gegen dich kein Tor geschossen habe. Das verdrängt man dann doch gerne. Ne?
Du hast Thomas Helmer hast dann gegen dich gespielt und der hat 2 durchgehen lassen.
Was hat es denn gegen Rudi so schwer gemacht?
Ja, einfach diese brutale Erfahrung, die er hatte. Ich war ja damals noch ein junger Spieler. Mhm. Und einfach diese Kaltschnäuzigkeit, dieses Spiel zu lesen, wo könnte der Ball hinfallen. Und da hatte der ein unglaublich gutes Näschen und das musste ich halt erst noch lernen.
Gibt es ein Spiel, das du noch mal spielen würdest, wenn du könntest?
Ja, die Frage kriege ich oft gestellt, aber das ist klar, am liebsten natürlich die Spiele, die du verloren hast, aber auch Spiele, die man gewonnen hat. Normalerweise, Markus, wirst du mir das bestätigen, wenn du führst knapp oder selbst wenn du 2-0 führst, musst du ja immer bis zum letzten Atemzug oder bis zur letzten Sekunde bei wichtigen Spielen musst du ja immer hochkonzentriert sein. Und ich hatte das Glück, damals WM90, letzten 7-8 Minuten, wir waren 2 Mann mehr, muss man sich mal vorstellen. Wir haben 1-0 geführt und du hattest schon in den letzten 6-7 Minuten, das ist ein Gefühl, das kann man, nur wenn man das dabei gewesen ist, kann man das fühlen. Also es gab wenige Momente in meinem Leben, die schöner waren, weil die Argentinier sind dann ja nicht mehr am Ball gekommen, die letzten 6-7 Minuten. Du hast eigentlich schon während des Spiels gefeiert, du wusstest genau, du bist Weltmeister, was ja normalerweise nie der Fall ist. Du musst ja immer hochkonzentriert sein, aber in dem Fall nicht mehr.
Das ist interessant, ja.
Weil wir natürlich 2 Mann mehr waren und wir waren natürlich auch zu gut dann auch als Einzelspieler.
Legendär ist ja, dass du dem leider viel zu früh verstorbenen Andi Breme vor dem Elfmeter gesagt hast, Andi, wenn du den reinmachst, sind wir Weltmeister.
Ja, super. Gut, dass du keinen Druck aufgebaut hast.
Nein, das sind so Situationen. Muss man wissen, damals, die Argentinier haben natürlich protestiert. Das hat dann 5-6 Minuten gedauert.
Was denn, der Elfer?
Ich würde mal sagen, heute mit VAR, mit Videobeweis, wird schwer, schwierig. Wäre schwierig geworden, eher nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Weil es halt so lange gedauert hat, habe ich das gefragt. Oder habe ihm das gesagt, Andi, wenn du reinschießt, sind wir Weltmeister. Und Andi auf seine trockene Art, dann sagte, danke, mein Freund, vielen Dank. Ne, so,
das weiß ich selber.
Ja, weiß ich selber. Und dann, aber hat er natürlich auch nie irgendwie Zweifel, dass er den nicht reinhaut. Ne?
Ja, wunderbar. Und in der Dokumentation haben wir auch noch wunderbare Bilder von dir, unter anderem mit deiner Frau Sabrina, Römerin, mit der du viele Jahrzehnte jetzt schon verheiratet bist. Und da haben wir auch wunderbare Einblicke mal bekommen in das Familienleben bei Völlers.
Ich kann dir helfen, aber außer den Tischdecken kann ich nichts.
Aber du weißt mindestens, wo die Gläser sind.
Genau, stimmt. Ich bin mehr fürs Tischdecken verantwortlich. Deshalb lasse ich die Mädels das machen. Die können es viel, viel besser. Oh, der Ding angemacht, der Harry. Der wird der Harry sich gut schreiben lassen. Klassischer Mittelstürmer, der kämpft um das Tor, ist doch klar.
Ja, also irgendwie auch gnadenlos ehrlich, ne, von Rudi?
Ja, ich glaube, mit einer italienischen Frau, es wird Rudi auch wissen, ist manchmal nicht so einfach. Deswegen Chapeau, dass du es schon Jahrzehnte ausgehalten hast, Rudi. Ja, hat ja seine Vor- und Nachteile.
Die dienenden Tätigkeiten in der Küche, ne? Decken, Gläser.
Ja, das, was man, jeder soll das tun, was er kann. Ne? Und da hält sich bei mir in Grenzen, aber versuche natürlich trotzdem zu helfen. Espresso kriege ich wunderbar hin.
Obwohl du ja eigentlich klassischer Kaffeetrinker bist.
Auch, ja.
Aber Espresso
aber
ist okay?
Aber zwischendurch mal ein Espresso trinke ich auch.
Ohne Milchschaum, sondern einfach pur genau genossen. Ne? Ohne Zucker, wunderbar. Genau. Ja, sehr schön. Wie ist die Resonanz bisher auf die Doku? Haben die Leute dich viel angesprochen? Sehen sie dich möglicherweise noch mal in einem anderen Licht?
Ja, vor allem Szenen, die jetzt unabhängig von den Toren oder auch als Trainer dann später, vor allem auch die Szenen zu Beginn. Wir sind ja dann auch an meinem Heimatort in Hanau, wo ich aufgewachsen bin, am Hinterhof mit den Wäschestangen, Garagen. Das ist natürlich, waren viele dann da, die das jetzt gesehen haben, die aus meiner Generation sind. Ich bin ja die Babyboomer-Generation. Die sind natürlich, wir sind alle so aufgewachsen. Mhm. Ja, wir hatten alle wenig und trotzdem hatten wir eine glückliche Kindheit und sind auf den Hinterhöfen Fußball gespielt. Ja, so war das früher. Ne? Mit PlayStation oder... Ne?
Eigentlich auch Xbox. Eine Gnade, ne? Dass ja, man, dass man genau. Wärst du, wie wäre dein Leben verlaufen ohne Fußball?
Boah. Schwer zu beantworten. Ich habe es ja auch erklärt in der Doku. Dann habe ich eine Lehre gemacht, eine Bürokaufmann-Lehre, die ich auch dann bestanden habe, weil war mir wichtig, auch meine Eltern. Lernen musst du dann trotzdem, ne? Geschenk kriegst du dann nichts. Ab zwei abends mal bin ich dann nicht hingegangen, aber am Ende die Prüfung musst du trotzdem machen. Und dann habe ich dann auch geschafft, aber wusste auch dann direkt, ich spiele jetzt nur noch Fußball. Ja.
Wer war dein prägendster Trainer?
Ja, auf jeden Fall Otto Rehagel. Also ich hatte alle Trainer, zu allen Trainern hatte ich ein wunderbares Verhältnis. Also gab es wirklich keinen, mit dem ich Stress hatte. Aber Otto Rehagel in den 5 Jahren bei Werder Bremen, das war ja so, 5 Jahre Werder Bremen, danach 5 Jahre AS Rom in den 80ern bis Anfang der 90er, das war natürlich auch meine beste Zeit. Ja. Und da war halt Otto Rehagel mein bester Trainer.
Und Otto hat sich jetzt in der Doku auch noch mal geäußert. Das geht ans Herz, finde ich.
Das ist ja wichtig im Fußball. Ne? Kannst du links und rechts schießen? Ja.
Ein super Tor zum rechten Zeitpunkt.
Kannst du Kopfball?
Und Rudi Völler trifft.
Ja.
Rudi Völler, der Superstar als Alleinunterhalter.
Bist du schnell genug?
Rudi Völler, auf und davon, bringt Werder mit 1-0 in Führung.
Ja, hast du die nötige Raffinesse und Spielverständnis? Das hat alles auf Rudi gepasst.
Ja, er bringt es auf den Punkt. Geht ans Herz, ne? Wenn man Otto hört und sieht.
Ja, wie gesagt, kannst du wiederholen. War ja auch bei der Premiere dabei, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Geht es ihm immer noch gut. Er ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre älter geworden, aber immer noch topfit und freut mich.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber Mitte 80 wird er schon sein. Ne? Ja. Ja, was denkst du, wenn du Rudi Völlers Tore so siehst?
Die Hosen waren eindeutig kürzer.
Warst du dann früher?
Oder bei der Leichtathletik.
Ja, genau. Hör ich sehr, sehr gerne zu, weil wenn ihr so über die Anfang 80er redet, da war ich ja noch nicht mal in Planung bei meinen Eltern. Deswegen ist es sehr schön, diese Erinnerungen zu hören und dann gleichzeitig auch die Bilder zu sehen.
Und der Rasen war schlecht.
Ich wäre gern dabei gewesen in der Zeit.
Also wenn du manchmal Bilder siehst aus den 70er Jahren, ohne dass wir jetzt zu weit abschweifen wollen, aber also wie im Europapokal in England teilweise gespielt wurde, also das war ja fast gar nicht möglich.
War nicht möglich. Ja, und das Zweite, da beneide ich natürlich auch die Spieler oder die Generation von heute. Du warst ja gerade so im Übergang, Markus, die Schiedsrichter, also in Deutschland sowieso, aber auch generell. Das war natürlich gut, aber leider nach meiner Zeit, dass die Regeln jetzt etwas extremer oder härter geworden sind gegen die Treter. Ich wurde ja früher wirklich, oder nicht nur ich, meine Generation, auch Karl Rummenigge, viele andere auch. Wir wurden ja wirklich manchmal getreten, auswärts, das war unfassbar. Bevor dann da der Schiri eine gelbe oder eine gelb-rote oder eine rote Karte gegeben hat, die Spieler heute sind viel besser geschützt.
Ja, man hat früher immer gesagt, nur glatte Brüche, ne? Die hätten wir also, aber gut, okay, also, sehr, sehr schöne Erinnerung, aber Rudi Völler ist auch im Hier und Jetzt unterwegs. Ja. Er ist Sportdirektor der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und die steht, Jürgen Müller, vor ganz entscheidenden Tagen.
Die DFB-Elf. 8 Monate vor der WM. Zwischen dem Anspruch, nach 2014 mal wieder nach dem Titel zu greifen. Und der Wirklichkeit, sogar um die Teilnahme zittern zu müssen. Der Zustand ist durchaus fragil. Neue Experimente erstmal abgesagt. Nagelsmann ist auf der Suche nach einer stabilen Basis.
Generell versucht man schon natürlich Spieler zu integrieren, aber das kannst du einfach nur oder besser in einer stabilen Situation. Und da sind wir nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Wir sind in einer sehr instabilen Situation.
Die Qualität im Team kann man durchaus hinterfragen. Bei der jüngsten Wahl zum Weltfußballer war der beste Deutsche mit Florian Wirtz auf Rang 29. Dazu kommt die Frage nach der Mentalität. Es fehlt an Leadern auf dem Platz. Leistungsträger haben derzeit mit sich selbst zu kämpfen. Wirtz, auf der Suche nach der Form bei seinem neuen Club Liverpool. Rüdiger, mit Patzern in der Slowakei und jetzt verletzt. Kimmich, zuletzt auch nicht der große Anführer. Eine feste, eingespielte Achse ist nicht in Sicht.
Es ist schon so, dass wir einen Tick mehr auf Form gehen müssen, mehr auf Aktualität. Weil diese Achse, hat man gesehen, wir haben jetzt Schlotti, Jamal, Kai, Marc, die fehlen seit teilweise 5, 6, 7 Monaten. Wenn wir so eine Achse definieren, die Spieler sind aber nie da, dann ist es schwierig, diese Achse zu definieren. Und leider muss man damit kalkulieren, dass es auch Richtung WM so ist. Deswegen müssen wir da ein bisschen variabler bleiben.
Die Verteidigung macht personell am meisten Sorgen. Innen Tah als einzige Konstante. Und sonst? Bei den Außenverteidigern wird immer wieder gewechselt, ohne Erfolg. Gegen die Slowakei spielten Mittelstädt links und Collins rechts. Beide sind diesmal nicht mehr im Kader. Die Torwartfrage ist 8 Monate vor der WM noch ungeklärt. Die eigentliche Nummer 1 Ter Stegen ist verletzt und bei Barca sportlich ausgemustert.
Spätestens in der Winterpause muss er den Verein wechseln, damit er Spielpraxis hat. Also da passiert noch, da passiert noch viel.
Die Rufe nach Manuel Neuer werden in dieser Situation lauter. Der selbst will nichts davon wissen.
Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen.
Komme, was wolle.
Ja.
Doch falls Ter Stegen nicht in Topform kommt, wird die Neuer-Diskussion Fahrt aufnehmen.
Der Option ist das natürlich, wenn, weiß jetzt nicht, was mit Ter Stegen passiert.
Ja, dann gibt es normalerweise kein Zurück mehr und dann musst du schauen, dass du wirklich dann auch Manuel Neuer wieder ins Tor reinstellst, wenn du den bestmöglichen Erfolg haben willst bei der Weltmeisterschaft in Amerika.
Die Nationalmannschaft, 8 Monate vor der WM. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Im Moment gibt es mehr Fragen als Antworten.
Ja, viele spannende Themen und Gregor Teicher bei uns für Social Media unterwegs. Was trauen denn die Fans der Nationalmannschaft aktuell zu?
Ja, erstmal schönen guten Abend auch in die Runde und die Euphorie, die wir vor einigen Monaten sicherlich noch hatten, auch wenn wir an das Final Four in der Nations League denken, vor dem Turnier wohlgemerkt, die ist so ein bisschen verpufft, um nicht zu sagen komplett verpufft. Also das Ergebnis des Votings erschreckt mich fast selber. Also hat die Nationalmannschaft die Qualität, haben wir auf unserer Sky Sport Instagram Story gefragt, Weltmeister zu werden. Und Zweifel sind da sicherlich berechtigt, aber das ist doch ein relativ niederschmetterndes Votum. 73% sagen nein. Die Qualität ist definitiv nicht vorhanden. Und natürlich wollen wir auch noch mal ein bisschen hier ins Detail gehen und haben mal reingeschaut. Das Posting ebenfalls auf Insta von skysport.de vom Kader und die Kommentare. Wir haben uns ein paar rausgesucht. Da haben wir zum Beispiel Harpe Bauer, der sagt, wenn ich mir den Kader so anschaue, müssen wir froh sein, wenn wir uns für die WM qualifizieren. Die Mission, Weltmeister zu werden, ist völlig utopisch. Ist hart. Dazu fehlt einfach das entsprechende Spielermaterial. Auch so ein Wort, über das ja oft diskutiert wird. Oder auch ein Gimdor, der sagt, wenn man den Kader von 2014, als wir Weltmeister wurden, mit dem vergleicht, ist das schon crazy. Deutschland wird in den nächsten 20 Jahren nichts mit Titeln zu tun haben. Dann denkt man zurück an Franz Beckenbauer damals, 1990, ne, der dann sagte, werden auf Jahre nicht zu schlagen sein. Also das komplette Gegenteil. Und dann nehmen wir noch eins vielleicht. Wenn der Bundestrainer Brown nach überragenden Leistungen mit reinnimmt, dann hätte ich es verstanden, dass er eventuell Raum streicht. Aber Mittelstädt ist ja gerade auch ein aktuelles Thema. Der spielt seit über 2 Jahren top beim VfB durch und hat auch mit der Nationalmannschaft immer zu den besseren Spielern gehört. Fernab dessen sehe ich aktuell Brown nicht mal besser als Raum oder allgemein besonders stark. Besonders in der Defensive hapert es da noch ordentlich. Kein Verständnis dafür, das sind jetzt nochmal drei Stimmen aus der Community, die ich euch quasi dann auf dem Tablet serviere.
Macht was. Vielen Dank. Ja, also man merkt, die Nationalmannschaft interessiert alle. Da sind viele Emotionen drin. Kurze Anmerkung, Franz Beckenbauer hat selten geirrt, aber mit dem Spruch 90 lag er nicht in Gänze richtig. Das muss man vielleicht dann auch zur Einordnung sagen. Aber sind wir gleich beim Thema. Glaubst du, ob die Quali, sprechen wir gleich noch drüber, aber dass Deutschland es im Kreuz hat, mit diesem Kader Weltmeister zu werden zu können oder zumindest ins Halbfinale zu kommen?
Wenn ich den aktuellen Stand und das, was wir die letzten Wochen und Monate gesehen haben, bewerten muss, ist die klare Antwort nein. Was in Zukunft passiert, wie Julian Nagelsmann diesen Kader formen kann, er hat ja auch noch ein paar Monate Zeit bis zur Weltmeisterschaft, traue ich ihm zu, dass er das formen kann. Aber aktuell muss man einfach sagen, wenn wir die Qualität des DFBs, also des DFB-Kaders, mit der Qualität von internationalen Top-Mannschaften und Top-Nationen vergleichen, Spanien, England und Co., die Niederlande für mich auch, dann ist da schon Abstand, finde ich, nach oben.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Sehe ich, dass in der Breite einfach viel mehr Nationen noch besser, größer aufgestellt sind. Und bei uns müsste dann schon wahnsinnig viel zusammenkommen, dass es dann in die richtige Richtung läuft. Und da bin ich eher skeptisch.
Uli?
Ich bin nicht so skeptisch, weil es so ist, das sind gute Jungs, die können alle kicken. Die haben ihre Probleme. Wir haben auf den Außenverteidigerpositionen sind wir nicht optimal besetzt. Da muss eine Lösung geben. Aber letztlich zählt, wie die Mannschaft funktioniert. Und du siehst es ja bei allen großen Mannschaften. Europapokal haben die besten Spieler und können Salto rückwärts mit Ball machen. Darauf kommt es nicht an. Du musst am Ende die Dinger gewinnen. Ich finde es grundsätzlich aber eine realistische Einschätzung, dass man nicht so wie die Deutschen oft so ein bisschen leicht größenwahnsinnig gesagt haben, ja, automatisch werden wir immer Weltmeister. Weil einfach Grundgesetz ist. Nein, ist eine realistische Einschätzung. Ich traue der Mannschaft gut mitzuspielen zu. Brauchst wie immer ein bisschen Glück, aber sind schon die richtigen Jungs dabei. Und ich glaube, Julian wird auch noch ein paar Justierungen jetzt vornehmen.
Jetzt du, Rudi. Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Also erst, ich dachte, ich weiß nicht, wie es euch ging. Also bei der Umfrage, ich fand die gar nicht so schlecht jetzt nach den letzten Spielen. Knapp über ein Viertel traut uns zu, Weltmeister zu werden. Was ja bedeutet, dass auch der Rest uns einigermaßen zutraut, wenn wir uns qualifizieren. Ist ja klar, das wollen wir, werden wir auch schaffen. Da bin ich voll überzeugt. Da haben sie immer noch in eigener Hand. Aber auch eine gute WM zu spielen. Ich bin mir darüber im Klaren. Ich weiß ja, wie Julian das mit seiner Art, der Forscher dann auch definiert hat, dass wir nicht, dass wir es werden, sondern dass wir es wollen, dass wir möchten, hat er im letzten Jahr gesagt. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich finde es sogar gut. Ich bin natürlich schon meiner Art ein bisschen zurückhaltender. Ich finde, was wirklich gut rüberkommt oder was ich glaube, was wichtig sein wird, so war es ja auch schon viele Jahre vorher, dass wir, wenn wir uns dann qualifiziert haben, dass es für alle anderen schwer wird, uns zu schlagen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und das haben wir bewiesen. Wir haben, ich glaube, die Kritik jetzt der letzten Spiele, die ist berechtigt, absolut. Wir waren ja alle auch empört, ich auch, nach dem ersten Spiel in der Slowakei. Aber wir haben es auch vorher sehr gut gemacht. Das geht dann ein bisschen unter. Ne? Das ist halt einfach so. Wir haben, glaube ich, ohne jetzt was schön zu reden, wir haben ja in einem Zeitraum von fast anderthalb Jahren in 15 Spielen, glaube ich, nur einmal verloren. Und da waren richtig starke Gegner auch dabei. Das war das Spiel gegen die Spanier und dann auch auf Augenhöhe in der Verlängerung. Und das ist natürlich dann die Mannschaft. Und so wollen wir natürlich die Mannschaft sehen. Und wir haben natürlich den Fehler gemacht, vielleicht in der Slowakei, dass wir die, ich will nicht sagen, auf die leichte Schulter genommen haben. Wir waren ein bisschen überrascht, wie die dagegen gehalten haben, wie gut die waren. Und das, manchmal ist es auch ganz gut, so einen Schuss vom Bug zu bekommen, dass wir jetzt in diese Spiele, ob es gegen Luxemburg ist oder auch in Nordirland, dass wir die hochkonzentriert angehen und wirklich alles reinschmeißen, um die beiden Spiele zu gewinnen.
Wie groß ist denn jetzt der Druck? Also wenn man sich direkt qualifizieren will als Erster, ja, dann müssen diese beiden Spiele gewonnen werden, dann läuft es am Ende auf ein Endspiel gegen die Slowakei.
Genau. Ja, der Druck ist immer da bei solchen Quali-Spielen. Markus, du wirst es bestätigen, das war ja auch früher. in Zeiten, man ist ja nie so einfach locker durch die Qualifikation durchgelaufen. Ich erinnere mich gerne als Spieler noch 90, wir haben gerade über die 90er-Mannschaft gesprochen. Ja, wir waren 8 Minuten vor Schluss, Uli, wir waren in Köln gegen die Iren. Gegen Wales. Wir waren eigentlich draußen. Mhm. Wir wären draußen gewesen. Ja. Icke Hässler hat das 2-1 erzielt, 83 Minuten. Wir wären gar nicht zur WM gefahren. Und als ich dann Teamchef war 2002, mussten wir auch in die Playoffs gegen die Ukraine.
Das gilt eigentlich fast als das Härteste. Ne?
Also ja, diese 2002, das war brutal. Die Ukraine hat eine super Mannschaft. Ja. Und es war wirklich, das war schwierig. Da war schon der Druck riesengroß. Nee, was ich damit sagen will, klar, du kriegst nichts geschenkt. Na, das ist jetzt leider im Fußball so, gerade im Fußball. Und du musst immer wieder alles erarbeiten und dann kämpfen. Und das haben wir jetzt verstanden, da bin ich mir sicher.
Und dass man sich mal auch nicht qualifizieren kann, haben ja die Italiener als Europameister amtierender vorgemacht, haben sich dann zweimal nicht qualifiziert. Also es kann manchmal schneller gehen, als man es sich wünscht. Ich finde, Uli hat zwei Sachen gesagt. Eine gehe ich mit, eine gehe ich gegen. Und zwar, dass ich glaube, wenn Deutschland ein Wörtchen mitreden will, dann wird es nur über die mannschaftliche Geschlossenheit und über die Mannschaftsleistung gehen, weil die individuelle Qualität, finde ich, im Gegensatz zu den großen Nationen, wie gesagt, da ist eine Lücke. Bestes Beispiel oder der Beweis dafür war ja auch beim Ballon d'Or, der einzige Deutsche, der überhaupt nominiert war, war ja Florian Wirtz. Ansonsten haben wir keinen einzigen deutschen Spieler in dieser Auflistung gesehen. Der spricht ja auch schon für sich. Und Uli hat dann gesagt, ja, wir müssen nicht Saltos und Hackespitze 1, 2, 3 machen. Aber ich finde, darum geht es gar nicht. Man muss schon zugestehen und auch, finde ich, so ehrlich sein, zu sagen, wir haben im Moment nicht die Qualität, ganz, ganz oben mitzuspielen, was ja auch völlig okay ist. Aber wir müssen versuchen, mit dem Material, was wir haben, oder mit den Spielern, was wir haben, das Beste draus zu machen. Und wir sehen ja ganz oft, gerade in Turnieren, müssen es ja nicht immer die individuell besten Spieler sein, die auf dem Platz stehen, sondern es muss ja die Mannschaft sein, die als Mannschaft funktioniert und die diesen Spirit, diesen Winner-Spirit entwickelt. Und da muss Julian Nagelsmann die Jungs dann kriegen, weil über die individuelle Klasse, glaube ich, wird es Deutschland nicht lösen bei der WM.
Und noch entscheidender wird für mich sein, dass Julian auch die Spieler dahin stellt, wo sie am besten funktionieren. Und das hat mir gegen die Slowakei total überrascht, weil ich habe mir die Interviews von ihm angehört und war total begeistert, wie ein Leon Goretzka wieder neben Kimmich performt, wie Serge Gnabry auf der 10 super performt. Was macht er? Auf einmal spielt Leon Goretzka auf der 10, Gnabry geht nach rechts raus, wo ich sage, und Nick Woltemade ist ein Stürmertyp für mich, wie ähnlich wie Harry Kane, der ja nicht so derjenige ist, wo nur im Zentrum drinsteht, sondern der hat ja seine fußballischen Qualitäten, also er will sich auch mal fallen lassen. Dann hättest du ein schönes Wechselspiel mit Serge Gnabry, der vorne reingehen kann. Und das hat mich so irritiert, weil ich sage, was ist das jetzt? Ja, du lobst sie und deswegen sind sie wieder mit dabei, aber dann stellst du sie nicht dahin, wo sie am besten sind. Und das hat mich brutal irritiert. Und ich glaube schon, weil wir eben nicht diese Masse an Topspielern haben, lass die Jungs daran, wo sie am besten performen. Und dann glaube ich schon, dann bin ich voll bei dir, Rudi, dann wird es schwer, uns zu schlagen.
Ja. Kannst du denen die Kritik nachvollziehen?
Ich verstehe diesen Kritikpunkt. Wahrscheinlich würde der Julian, glaube ich sogar, das im Nachhinein das, vielleicht würde es anders machen. Aber ich glaube, was noch wichtiger war in dem Spiel, also so hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, ihr am Fernsehschirm, man hatte so zu Beginn des Spiels, die ersten 10 Minuten, hatten die Slowaken großen Respekt vor uns. Mhm. Und haben dann aber sofort gemerkt, nach 10 Minuten, oh, da kommt ja gar nichts von den Deutschen. Da hatten wir gleich eine Chance, dann haben wir ein paar Bälle verloren, leichtsinnig. Und dann ist das Spiel sogar schon nach 10 Minuten dann auf die Slowakei-Seite gekippt. Weil wir, und das ist, was ich zu Beginn gesagt habe, das geht auf diesem Niveau. Das ist ja ähnlich wie dann in der Champions League, wenn du dann nach der Gruppe oder nach der Meisterschaftsphase dann ab Achtel- oder Sechzehntelfinale, wenn du dann weiterkommen willst, du musst halt immer ans Limit gehen. Und das haben wir, muss man korrekterweise sagen, das haben wir in dem Spiel nicht gemacht. Markus, du kennst das, du versuchst dann während des Spiels den Schalter nochmal umzulegen oder in der Halbzeit zu sagen, jetzt müssen wir ein bisschen mehr kommen. Wir haben es dann auch, war dann auch so, die ersten 10 Minuten, ne, hatten wir eigentlich unsere beste Phase und dann haben die das zweite Tor gemacht. Aber klar, du musst, und das ist, wie gesagt, das ist eigentlich die wichtigste Message, ist auch jetzt, du musst immer am oberen Limit spielen.
Neigt Julian Nagelsmann, auch aufgrund dessen, dass er so viel über Fußball weiß und so viele Möglichkeiten im Kopf hat, gelegentlich dazu, einen drüber zu gehen, im Sinne dessen, was Markus eben gesagt hat, und die Dinge manchmal einen Tick zu kompliziert zu machen?
Meinst du der Pep, der dann sich bei besonderen Spielen besondere Dinge ausdenkt? Ja, Julian neigt dazu, weil er wahnsinnig viele Ideen hat. Aber ich glaube grundsätzlich, dass man bei so einer Qualifikation, und auch wenn es jetzt das Spiel in die Hosen gegangen ist, du musst auch mal was probieren können, weil wir brauchen Lösungen, gerade auf den Außenpositionen. Du musst schauen können, was passiert denn in dem und dem Moment. Und dass die Slowakei dann plötzlich gemerkt hat, ui, jetzt schauen wir mal, wie gut wir Fußball spielen können. Und dann hauen sie dir eins rein und es ist der zweite Bundesligaspieltag erst vorbei. Das spielt einfach alles zusammen. Ich finde es nicht so schlimm. Ich mache mir null Sorgen. Und ich glaube, der Julian weiß schon, dass die Geschichte mit der Achse und jeder soll da spielen, war ja sehr erfolgreich bei der Europameisterschaft. Ich glaube, das bleibt hinten drin. Rudi weiß das wahrscheinlich viel besser, aber wir zerbrechen uns natürlich auch im Namen der Zuschauer
die Köpfe. Also du glaubst, er hat eigentlich eine Achse im Kopf.
Ich bin mir ganz sicher, dass das...
Welche Achse soll das sein, frage ich mich.
Das ist egal, welcher Torwart, Ter Stegen oder Manuel Neuer, einer von den beiden wird es sein. Dann hast du jetzt Nico Schlotterbeck, der, glaube ich, total kommt. Im Mittelfeld hast du einen der besten Mittelfeldspieler in Europa mit Josh Kimmich. Und du hast Jamal Musiala und du hast Florian Wirtz. So, wenn das nicht genügend individuelle Klasse ist, dann weiß ich nicht mehr. Muss sie natürlich zum Laufen kriegen. Okay, alles klar. Und dann hast du so einen jungen Woltemade, dem jeder gesagt hat, er geht in England unter. Nein, Florian Wirtz hat die Probleme und Woltemade spielt sich da durch und hat schon 3 Tore geschossen. Also es sind da noch auch ein paar junge Kerle. Wenn ich Bischof sehe, wer weiß, wie der das nächste halbe Jahr verläuft. Der kommt rein bei Bayern und spielt so mit, dass er gelobt wird nachher. Das ist nicht so einfach.
Ja, aber wenn natürlich die Kader der anderen ansieht, musst du schon sagen, also was die Franzosen da aufbieten, ja, ist auch die Portugiesen, die Spanier,
dann
ist
es richtig. Schon. Und was war gegen Spanien? Ja. Bis in die Verlängerung ging es. Ja. Was war gegen die Franzosen? Kannst du durchaus mithalten. Ja, also, weil das geht immer über den Teamspirit. Am Ende...
War ja 2002 das auch so. Ja, ja. Ne,
Gier schlägt Klasse, das ist eine Regel.
Natürlich ist auch oft die Klasse dann noch entscheidend am Ende des Tages. Aber man sieht, ich finde, das beste Beispiel ist immer sind die Franzosen schon seit gefühlt 10 Jahren jetzt. Mein alter Kumpel aus Marseille, Didier Deschamps, mit dem ich ja noch im Austausch bin, der tut mir manchmal leid, was ja ist ja makaber, wenn der versucht zu nominieren oder aufzustellen. Du hast ja wirklich das Gefühl, manchmal bei den Franzosen, wenn da 8 Mann ausfallen, spielen andere 8 und es sind immer noch genauso gut. Das geht natürlich bei anderen Nationen nicht, bei uns natürlich auch nicht. Das ist in Frankreich schon extrem. Und da gebe ich euch ja auch dir auch recht. Wenn du, Frankreich ist doch das beste Beispiel. Auch wenn du den besten Kader hast, weltweit mit diesen Weltklasse-Spielern, die überall in jeder Liga dann Stammspieler sind, aber du gewinnst nicht automatisch dann irgendwelche Turniere. Ich glaube, in den letzten 8 Jahren haben sie, oder 10 Jahren sind sie Weltmeister geworden in Russland. Aber davor und danach immer relativ weit gekommen. Mhm. Ne? Aber ne, Garantie dann, um Titel zu gewinnen, ist das auch nicht.
Mhm. Ja. Bleiben wir mal kurz bei der Torwartfrage. Du hast es ja, ich habe dich so zitiert, auch eben schon mal angedeutet. Warum glaubst du denn, dass Neuer bei der WM im Tor stehen wird?
Ich glaube, dass einfach die Verletzung von Marc-André Ter Stegen so schwerwiegend ist, dass man es jetzt noch nicht sagen kann. Ich wünsche dem Marc natürlich, dass er das hoffentlich hinkriegt. Aber dann hat er noch das Problem in Barcelona, dass er auch spielen muss. Ja, da ist auch geht's drunter und drüber im Moment. Wenn das alles passiert, wird er natürlich im Tor sein. Aber wenn nicht, kann es nur Manuel Neuer geben, der auch wieder jetzt am Wochenende, Wochenende für Wochenende einen hält, den, glaube ich, sonst ganz, ganz wenige auf der Welt halten. Und allein seine Ausstrahlung, auch nichts gegen Baumann, guter Torwart, aber die Ausstrahlung von Manuel Neuer verbunden mit der Klasse, die er immer noch hat, da kannst du nicht dran vorbeigehen, wenn es wirklich jetzt in dem Fall Not am Mann ist.
Also mir tut erstens Marc-André Ter Stegen unfassbar leid, weil das Schicksal scheint ihn immer einen Strich durch die Rechnung zu machen. Zu seiner besten Zeit hatte er Manuel Neuer vor sich, in seiner besten Zeit. Das heißt, da kannst du als deutscher Torhüter so performen, wie du willst. Du wirst nicht an ihm vorbeikommen. Jetzt hat er die Chance, jetzt wird er dann ausgebremst erneut. Dann der Streit mit dem FC Barcelona, er spielt aktuell nicht. Also das Schicksal scheint es nicht gut mit ihm zu meinen. Und ich finde ja Ulis Thesen super. Nur wenn Manuel Neuer sagt, ich will nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen.
Sagt er ja nicht.
Naja, hat das schon klar und deutlich gesagt.
Erzähl doch nichts, du bist doch lange im Geschäft. Was soll der Manuel denn machen? Wenn der Bundestrainer mich ruft, komme ich. Dann hast du jede Woche das Theater mit den Interviews. Und so hat er jetzt seine Ruhe, er hat das so gesagt. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass das ist einfach eine sehr gute Beratung des Managements, Kommunikationsberater, hat alles richtig gemacht, wenn du ihm diese Antwort geben lässt. Damit hat er jetzt erstmal Ruhe. Und wenn es dann soweit ist, wird er geholt werden.
Was? Aber nenn du mir drei gute Gründe.
Aber als Interviewer glaubt man doch erstmal, dass das, was gesagt
erstens,
wird, stimmt, oder?
Nein.
Nee? Und nein, du, nein,
du doch auch nicht. Entschuldigung, du bist ein guter Interviewer. Also, wir haben eine ganze, wir haben eine ganze Sendung bei Sky, die heißt Gesagt, gemeint. Und das ist ein großer Unterschied.
Aber es gibt, ich habe, wenn ich ganz kurz, ich hatte in diesem Moment schon den Eindruck, dass Neuer das so meint.
Nein. Ich nicht.
Aber
ich hatte übrigens
Gründe,
am Tag, ich hatte, das war beim Spiel, das war ein Ding, ich hatte am Tag vorher ihn interviewt, als er bei der Ehrung war, da habe ich mehr oder weniger die gleiche Frage gestellt, da hat er auch sehr ausweichend Nein eher gesagt und dann war irgendwie so die letzte Frage, dann hat er gesagt, du kennst doch das Geschäft und ich kenn's auch. Ja, also genau so ist es.
Ich wäre mir da nicht so sicher, weil Manuel Neuer hat ja aktuell nichts, was ihn reizen könnte, wieder für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Er hat alles geholt.
Ja, aber der kann WM
gewonnen.
Spielen zum Abschluss seiner
aber
Karriere.
Er hat schon WMs gespielt, er hat alles gewonnen. Er wird 40, glaube ich, bald, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat mit dem FC Bayern alles gewonnen und mit der Nationalmannschaft hat er alles erlebt, was er erleben konnte, wollte und was seine Träume wahrscheinlich waren. So, das heißt, aktuell, so wie der DFB aufgestellt ist, bei den ganzen Nebenschauplätzen, bei den ganzen Geräuschen, die um den DFB kursieren, warum sollte Manuel Neuer sagen, hey, ich habe noch mal Bock, mir das für die deutsche Nationalmannschaft anzutun? Diese Argumente muss man ja Manuel Neuer dann erstmal liefern, dass er sagt, warum er will sich denn die Strapazen auch mit USA, Kanada, Mexiko und so antun.
Du bist
und diese
Fußballer,
WM.
Du bist Live-Sportler.
Ich bin ja bei dir, Uli, aber er hat
du
schon
das
alles
Ding
geholt.
Gewinnen? Egal, dann gewinnt das nochmal und er riskiert überhaupt nichts, weil er schon alles gewonnen hat.
Aber er kommt
ja
nicht in eine Mannschaft, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Titel nochmal gewinnt, sehr, sehr hoch ist, sondern er kommt in eine Mannschaft, wo
aber
er weiß,
so
er muss
du.
Sich...
Keiner von denen, die wir da hinten sehen, denkt so. Jeder von denen denkt, dass sie es schaffen können. Und Manuel Neuer glaubt auch, dass er es schaffen kann. Und das ist die einzige Motivation. Da geht es nicht um eine Chancenabwertung. Da geht doch heute kein Leichtathlet geht doch irgendwie hin und sagt, ja, ich komme, wenn ich im zweiten Zwischenlauf rausfliege, das wäre echt klasse erst. Ja, oder so.
Natürlich
Nein.
nicht, aber man muss ja schon die Chancen auch realistisch einschätzen. Dass jeder Spieler daran glaubt, das steht ja außer Frage. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass Manuel Neuer nicht in eine komfortable Situation kommen würde, sondern erstmal in eine unkomfortable Situation, in der er oder alle viele Augen auch auf ihn gerichtet wären, weil er einer der erfahrensten Spieler ist, der die meisten Titel gewonnen hat, natürlich eine gewisse Strahlkraft hat. Das heißt, die Augen wären auch wieder alle auf ihn gerichtet und er hätte eine große Verantwortung auch zu tragen.
Und?
Das ist
ich
die
glaube,
Frage,
das
will er
das?
Macht
ihm
ja nichts aus.
Ich hätte mal eine Frage.
Das
interessiert nichts. Und ich habe jetzt mit Manuel Neuer gar nichts zu tun oder mit Marc-André ter Stegen oder Oliver Baumann. Die letzte WM in Katar, ne? Hast du ja natürlich verfolgt. Als die Argentinier das allererste Spiel hatten in der Gruppe, haben sie gegen Saudi-Arabien verloren. Ne? Hast du danach im Spiel gesagt, och, die werden Weltmeister, auch wenn sie jetzt gerade gegen Saudi-Arabien verloren haben. Mein Bauchgefühl, das haben nicht so viele gesagt. Ne? Aber ich bringe ja so deine These, die du ja zu Beginn gesagt hast, da gebe ich dir sogar wieder recht, das ist halt, du musst nicht immer, wie du bei den Franzosen auch gesagt, du musst nicht immer die Top-Mannschaft sein, dass du am Ende dann auch ganz vorne stehst. Die Argentinier haben es dann clever gemacht, vor allem mit ihrer Einstellung, mit dieser Aggressivität, dann mit dem Super Messi, ein paar andere gute Spieler noch. Und dann hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr zu schlagen sind. Das ist dann so die Eigendynamik bei einer großen WM. Aber erstmal peu à peu, wir müssen uns erstmal qualifizieren.
Aber jetzt würde ich aber gerne dann eben, wir haben jetzt engagiert darüber diskutiert. Ja. Man merkt, das Thema Neuer ist ernst, das die Leute interessiert. Wie ist es denn jetzt? Also was glaubst du, wird er bei der WM im Tor stehen?
Ich finde, das kam ja auch eben gut rüber. Ich glaube, so ein Torwart wie Marc-André ter Stegen, der hat es eigentlich verdient, auch letztendlich mal auch dann eine WM zu spielen. Obwohl Oliver Baumann das sehr, sehr gut macht. Ob jetzt in Hoffenheim, auch jetzt in den Spielen in der Nationalmannschaft, vertritt ihn wunderbar. Und klar, wir hoffen natürlich, dass Marc-André wieder zurückkommt. Er wird ja noch bis Ende des Jahres wahrscheinlich ausfallen. Und dann, ob jetzt in Barcelona oder bei irgendeinem anderen Club, auch das ist wichtig zu sagen. Das weiß er auch in der Kommunikation mit Julian. Um es wieder zu schaffen, müssen wir spielen. Ist ja klar. Spielen und natürlich auch dann auch zeigen, was er kann. Und wenn er das schafft, in diesem halben Jahr Dann hat er natürlich große Chancen. Dann wird er wahrscheinlich unser WM-Torwart sein.
Was ist dann mit Manuel?
Ja, aber lass uns erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Jetzt ist das Fakt. Ne? Du hast ja gut erklärt. Wir haben es ja alle gut erklärt. Oliver Baumann macht das wunderbar. Wir sind wirklich, der macht das. Der hat die letzten Spiele, habe ihn auch jetzt auch bei den Hoffenheimern einige Male gesehen. Top. Auch in der Nationalmannschaft. Absolutes Vertrauen. Marc-André, warten wir mal jetzt, wie es weitergeht. Was danach kommt, das ist
und das ist doch weit weg. Das ist doch der Punkt, weil Oliver Baumann macht es doch richtig gut.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann hingeht und sagt, Manuel, ich brauche dich. Das glaube ich nicht, weil wir mit Oliver Baumann einen sehr zuverlässigen Torwart haben. Jetzt hoffen wir, dass Marc-André ter Stegen zurückkommt, dass er wieder in die Form kommt, wie wir ihn auch kennen. Das ist wahrlich nicht einfach nach so einer langen Verletzung. Aber im Moment ist das eine Baustelle, wo ich sage, das ist keine. Weil
im Moment keine, aber ich verstehe natürlich die Diskussion.
Ja, logisch.
Ja, ist klar,
ich bin also man könnte schon argumentieren, bei der WM müssen die Besten spielen. Neuer ist im Moment in einer Form, die es rechtfertigt zu sagen, er ist der Beste, er hat diesen Nimbus. Und insofern gibt es, finde ich, ist die Diskussion tatsächlich auch zu Recht geführt. Wie ist denn das Verhältnis Nagelsmann-Neuer?
Also, er hat ihn ja schon mal, vergessen ja viele, schon zur Europameisterschaft zurückgeholt. Mhm. Und da war Marc-André auch fit. Er hat ihn zurückgeholt, also das Verhältnis ist gut. Aber ist danach zurückgetreten und das ist jetzt erstmal der Stand. Klar, deswegen ist es genauso, wie ich es eben erklärt habe. Ich weiß, das Thema ist interessant, ne, weil ja, haben Sie ja alle gesehen, Manuel ist natürlich, wenn du heute eine Umfrage machst, bei allen Verantwortlichen von irgendwelchen Clubs in der Bundesliga oder im Ausland, wer ist der beste Torwart, wenn sie alle sagen, Manuel Neuer, wir sehen es ja auch jede Woche. Das verstehe ich, diese Diskussion verstehe ich, aber das ist jetzt im Moment für uns nicht interessant.
Aber jetzt zwischen Nagelsmann und ihm ist nichts passiert, was einer Rückkehr theoretisch im Wege stünde?
Kann ich mir nicht vorstellen, aber kein Thema im Moment.
Gut. Wir sprechen gleich weiter, das ist nämlich total interessant, über die deutsche Fußballnationalmannschaft und auch über Florian Wirtz, der gestern zwar nur eingewechselt wurde, dennoch diesmal aber gelobt wurde. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, debattieren weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft und über einen ihrer größten Stars, über Florian Wirtz. Anlaufschwierigkeiten in Liverpool. Gregor, wie sehen die Fans ihn?
Ja, ist ganz interessant. Vor allem auch das gestrige Spiel an der Stamford Bridge gegen Chelsea hat da durchaus Auswirkungen drauf. Wir können vielleicht mal auf eine Szene schauen. Er kam ja erst zur Pause dann rein bei dem Spiel, was sie dann spät 1-2 verloren haben. Medizin, die sie selber ja verteilt haben, haben sie da schlucken müssen. Aber er hatte diese Szene bei der ganzen Geschichte, wo er wirklich wunderbar einen in den Rücken gespielten Ball mit der Hacke so weiterleitet, dass Mo Salah im Grunde dann ein ziemlich gutes Ding hat. Den kann man auch mal machen. Sagt sicherlich der ein oder andere Fußballfan zu Hause. Wir gucken gerne nochmal drauf auf diese wirklich sehr elegante Ballmitnahme und dann Weitergabe direkt in einem. Richtig schick gemacht. Und dann gehen wir gleich mal auch in die Comments bei uns auf Sky Sport im Instagram. Und da haben wir zum Beispiel Elioti, der sagt, wenn Salah den macht, gewinnt der LFC und alle feiern Wirtz natürlich für diesen wunderbaren Assist, weil er immer noch ja nicht nur kein Tor hat, er hat ja auch keinen Assist, weil viele der Dinger, die er auflegt, ja, dann tatsächlich bei Mo Salah landen, der sie gerade nicht macht. Darüber noch von Cappuccino on Tour ein sehr längerer Text, den spare ich uns jetzt mal. Deswegen gehen wir gleich nochmal hier rüber zu den nächsten Kommentaren. Julian 17 sagt, schon wild, die Leute stürzen sich nur auf Wirtz. Aber Salah zum Beispiel kriegt auch nichts Punkt aktuell. Und dann geht's natürlich auch bei The Macro Daddy so ein bisschen immer um das Price Tag. Und das ist nun mal vielleicht auch so ein bisschen der Fluch gerade bei Florian Wirtz. Ist die Kritik berechtigt? Bei dem Preisschild ja. Weiß er das, dass ich steigern muss? Ja, definitiv auch. Kann man sagen, Wirtz ist bei Liverpool gefloppt? Nein. Er spielt nicht mal eine Saison da. Wir sind gerade in der Premier League bei Spieltag Nummer 7. Also von daher sicherlich alles noch sehr früh. Und vermutlich, das werdet ihr jetzt in der Runde klären, hängt das auch mit den Erwartungen einfach zusammen, ne?
Ob wir es klären können, weiß ich nicht, aber wir werden es auf alle Fälle ansprechen. Du hast bei Liverpool gespielt. Wie hoch ist die Erwartungshaltung an Wirtz, auch aufgrund der Ablösesumme?
Ja, ist ja logisch, das ist ein großer Verein und die Ansprüche sind natürlich hoch, hat auch dementsprechend gekostet. Aber ich muss ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen, ja, weil die Premier League ist eine andere Sportart. Ja, das ist, ich habe ja auch 6-7 Spiele gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin bei jedem zweiten Situation bin ich stehen geblieben, weil ich dachte, das ist ein Foul. Und irgendwann sagst du dann zu dir selber, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder machst du mit oder du gehst nach Hause. Und ich schätze den Florian schon so ein, dass er mitmachen wird und sich da jetzt dran gewöhnen wird, dass halt einfach du einfach immer wieder auch eine mitbekommst und dass es alles schneller ist, dass es dynamischer ist, dass es härter ist. Und da ist er auf dem Weg. Und gestern war schon mal für ihn ein guter Einstand, ja, weil es war eine andere Leistung wie davor. Und wenn er das inne hat, dann wird er seinen Stempel auch aufdrücken.
Und dann kommt er auf ein anderes Niveau.
Ja, ich finde auch, die Kritik war zu laut an seiner Person. Ich finde, man kann ihn durchaus kritisieren, aber ich habe gestern zum Beispiel eine Statistik gelesen, da stand, dass er die meisten Torchancen herbeikreiert hat von allen Spielern bei Liverpool. Das wird oft vergessen. Man merkt ihm teilweise Unsicherheiten an. Ich finde, er könnte noch viel öfter auch selber abschließen, will dann doch noch mal den Schlenzer machen oder doch noch mal zu Mo Salah oder einem anderen Mitspieler, Isak oder so, abgeben. Ich glaube, der Respekt ist schon groß vor den Spielern, mit denen er jetzt zusammenspielt. Das war bei Leverkusen anders. Da war er der Main Character. Jetzt ist er das zwar aufgrund des Price Tags, aber aufgrund der Qualität nicht mehr so sehr wie bei Leverkusen. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man absolut gesehen, was er für Anlagen hat, was er für ein Spieler ist. Und ich bin mir sicher, dass er sich auch bei Liverpool durchsetzen wird und dass sein Name noch für sehr, sehr viele sportliche, hervorragende Schlagzeilen sorgen wird.
Wird er die Zeit bekommen?
Ich glaube schon. Dazu war er auch zu teuer, musste ihm ja geben. Also die ganze Mannschaft funktioniert ja im Moment auch nicht so. Darunter leidet er natürlich auch. Also Isak war noch teurer, der kriegt auch nichts gebacken im Moment. Also es ist anscheinend sehr, sehr schwierig. Das ist wieder ein typisches Beispiel. Die haben 3 oder 4 Spieler für eine 500 Millionen gekauft fast. Ja, das ist, geht auch. Arne Slot kann dann nicht zaubern, wie es so ausschaut im Moment. Zeigt ja immer wieder, dass du trotzdem dann im Liverpool schlagen kannst, obwohl du glaubst, ja, die sind überall überlegen.
Ja, und für die deutsche Elf. Das große Problem ist, sie sind letztes Jahr Meister geworden, wo keiner damit gerechnet hatte. Nach dem Kloppo sein Abgang mit Arne Slot, neuer Trainer, dachte ja jeder, na, jetzt schauen wir mal, wo das hingeht, und auf einmal wird der Meister. So, und jetzt ist natürlich die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz andere. Du bist Titelverteidiger und jetzt kommen noch 2 solche Raketen noch mit dazu. Plus noch diverse andere Topspieler, Frimpong zum Beispiel. Ja? Die tun sich alle ein bisschen schwer, noch da die Form zu finden oder die Leistung abzurufen. Weil, nochmal, das ist nicht so einfach. Die Premier League ist da schon sehr speziell und da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen.
Wann startet er durch?
Also nochmal. Auf diese, ist ja schön, dass ihr das so erklärt. Habt ihr auch recht, ihn so ein bisschen Schutz zu nehmen. Der große Unterschied ist auch vor allen Dingen in Leverkusen, vor allem in den letzten beiden Jahren, in diesen super Jahren von Bayer Leverkusen, wurde er natürlich trotz auch der individuellen Klasse von den anderen Spielern aber immer gesucht. Er wurde sofort, wenn Xhaka den Ball hatte oder Robert Andrich oder Grimaldo, klar haben die dann trotzdem auch ihr Spiel aufgezogen. Aber in dem Moment, wo er sich angeboten hat, Florian, hat er immer den Ball bekommen und war natürlich immer, war dann trotzdem der Häuptling dann schon als junger
das
Kerl.
Das war ja eben mit Main Character.
Genau, war da schon klar. Und das, ich habe mir bewusst auch einige Spiele angeschaut von Liverpool, die ersten Spiele. Und da ist er unglaublich, wie immer, das macht er, hat er auch Leverkusen auch immer, der läuft ja unglaublich viel, macht unglaublich viele Sprints, geht auch in die Tiefe. Und klar, der wird dann nicht so angespielt, wie er das aus Leverkusen oder auch in der Nationalmannschaft gewohnt war. Das muss man sich natürlich auch erst im Laufe der Wochen, der Monate erarbeiten. Aber da habe ich überhaupt keine Bedenken, weil ich weiß, weil er ja nicht einer von diesen, gibt ja manchmal so Diven auf so der Position, die dann auch, wenn sie dann 3-mal nicht angespielt worden sind, die bleiben stehen und lassen den Kopf hängen. Und so ist der Florian nicht. Der Florian ist nicht nur ein außergewöhnlicher Fußballer, hat auch einen super Charakter. Also er wird sich immer von der ersten bis zur letzten Minute auskotzen, geht vorne drauf, hat ja unglaubliche Laufwerte auch mit Sprints und auch wie viele Kilometer er dann läuft im Spiel. Und er wird sich durchsetzen. Und ich freue mich jetzt drauf, ihn jetzt zu sehen mit Julian. Julian wird sich freuen, alle Trainer, alle Spieler, dass er jetzt bei uns ist, die 10 Tage. Und ich bin davon überzeugt, dass er also 2 wunderbare Länderspiele hinlegen
wird. Wie geht er mit dieser Situation um? So wie ich ihn einschätze, reizt ihn das geradezu. Er ist ja keiner, der vor solchen Situationen wegläuft, sondern er will daran wachsen.
Ja, wahrscheinlich hätte es eher bisschen besser. Also hätte es eher bevorzugt, dass es gleich von Anfang an funktioniert. Aber er ist natürlich keiner, der sich jetzt da versteckt. Klar, das wird ihm jetzt nicht gefallen haben, wie das jetzt gelaufen ist die ersten Wochen. Aber er darf natürlich, und das ist das Allerwichtigste, das werden wir ihm auch nochmal sagen, vor allem auch Julian, er darf natürlich nicht seine Lockerheit und vor allem seine Unbekümmertheit verlieren. Mhm. Auch diese Unbekümmertheit, Fehler machen zu dürfen, das ist ja in so einer Position so, dass du auch mal was riskieren musst. Ja, weil am Ende im Fußball, bei vielen Taktiken, die dann gespielt werden, am Ende brauchst du natürlich auch das Außergewöhnliche. Du musst auch mal eine 1-gegen-1-Situation dann lösen können, auch wenn es mal schief geht. Und da ist er natürlich außergewöhnlich.
Belastet dann doch die Ablöse? Also machst du dir dann diese Gedanken und versuchst, Fehler zu vermeiden, weil der Druck da ist? Nimmt dir das dann diese Leichtigkeit?
Also ich glaube nicht. Man, das sind ja, auch wenn es jetzt extrem hoch war, aber das ist ja heutzutage, er dachte ja auch, er ist der teuerste Spieler in Liverpool. Auf einmal kam einer, der war noch teurer. Also ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Aber die Erwartungshaltung, ich glaube, das ist sicherlich eine Drucksituation, die er so nicht kannte.
Ja, und die Intensität, die Markus
genau,
auch angesprochen
hat. Das ist ja auch klar, wird sicherlich anders gepfiffen. Das ist richtig, hat Markus gut erklärt. Und dass dann die Erwartungshaltung natürlich dann, klar, ich kann mir vorstellen, an die Liverpooler Fans oder auch in England, die Medien, die haben natürlich jetzt gewartet von der ersten Minute an jetzt, was macht er alles, was zaubert er? Und klar, das wird er hinbekommen, bin ich fest von überzeugt.
Ich hatte mit Marcel auch viel über Florian Wirtz gesprochen und seine Situation. Und er hat das ganz gut zusammengefasst zur Intensität. Er hat gesagt, er hat noch nie gesehen, dass Florian Wirtz bei Leverkusen Krämpfe bekommen hat. Auf einmal liegt er plötzlich bei den Liverpool-Spielen am Boden, weil er Krämpfe hat. Ja, da sieht man den Unterschied zur Intensität zwischen Premier League und Bundesliga. Was ich sehr hoffe, da schließe ich mich Rudi an, ist, dass er diese Unbekümmertheit nicht verliert. Nicht aufgrund des Drucks wegen des Preisschilds, aber aufgrund des medialen Drucks in England. Also wenn ich teilweise von Jamie Carragher und Co. verfolge, die sagen, er schadet sogar dem System des FC Liverpools, dann hoffe ich sehr, dass er sich davon nicht zu sehr beeinflussen lässt und dass er sein Ding weiter durchzieht. Weil in gewissen Situationen hat man schon gesehen, dass er sich nicht traut und dass der Respekt groß ist, auch vor der Situation und vor den anderen Spielern. Und deswegen hoffe ich sehr, dass er da bei klarem Verstand und fokussiert bleibt und seiner Linie weiter treu bleibt und dann wieder der Florian Wirtz wird, nur geupgradet. In englischer Version, den wir in Leverkusen kannten.
Hattest du mal Kontakt zu ihm oder mit den Eltern?
Ja, Vater hat das vor einiger Zeit mal auf der Tribüne. Der kommt ja noch abends nach Leverkusen, haben wir mal zusammengesessen. Und dann fragt man natürlich, wie geht's? Die fliegen ja auch oft nach Liverpool, besuchen ihren Sohn, die Eltern. Nein, ich weiß, der wird das hinkriegen. Also ich freue mich jetzt wirklich, die Tage mit ihm mal einen Kaffee zu trinken. Und der wird es, ich kenne das ja, Markus, du wirst mich bitte bestätigen, wenn du im Ausland bist und kommst dann zurück nach Deutschland zur Nationalmannschaft, du freust dich ja. Mhm. Wenn du dann wieder oder seinesgleichen bist und dann, das wird ihm gut tun.
Ja, und man muss immer wissen, bei den Engländern, die Presse, die hat dagegen, ist die Bild-Zeitung Waisenknaben, das ist ja praktisch katholisches Familienblatt dagegen, was da in England abgeht und Jamie Carragher.
Ja, sagt wobei man muss schon sagen, sie waren also, schon noch human mit ihm. Also die Liverpooler Presse, das war dann, wenn dann eher die Jamie aus dem Londoner Raum, die waren ein bisschen schärfer, aber die in Liverpool, die können das schon ganz gut einordnen. Und darfst du ja eins auch nicht vergessen, Uli. Sie mussten oder sie haben wegen Florian auch ihr System gewechselt. Jetzt wirst du mit einem System englischer Meister. Dann ist natürlich, wenn das am Anfang nicht so läuft, es kommt natürlich die Frage auf, ja, warum veränderst du das? Ja, warum lass es nicht so laufen, wie es vorher war? Das ist doch viel besser für die Balance oder was sie sich halt dann einfallen lassen. Aber das, was Herr Rudi richtig sagt, was mir an ihm einfach auch gefällt, obwohl die Situation brutal schwierig für ihn ist, er verpisst sich nicht. Er geht trotzdem dahin, wo es wehtut. Er ist immer in diesen engen Zwischenräumen, versucht er sich anspielbar zu machen. Aber er bekommt die Bälle halt auch nicht. Ja? Das ist halt schon auch was, wo sie lernen müssen, ihn auch besser zu nutzen.
Und muss er dann im Abschluss gelegentlich, Valentina hat es angedeutet, vielleicht ein Tick egoistischer sein, selber den Abschluss suchen?
Ja, aber so ist er halt. Er ist natürlich, jeder möchte gerne selbst die Tore erzielen, aber er ist natürlich auch ein Spieler, der gerne seine Mitspieler, dann Mitspielern die Bälle auflegt. Und das hat er auch in Leverkusen gemacht. Er hat unglaublich viele Assists gehabt und natürlich auch selbst die Tore erzielt. Also nur jetzt egoistisch zu sein, ich muss jetzt unbedingt ein Tor zu erzielen, das ist doch falsch. Mhm. Er wird diese Entscheidung, die wird er schon richtig treffen, wann er abzuspielen hat und wann nicht. Man konnte es ja in der Situation sehen. Ja, will dann trotzdem seine Mitspieler versuchen, gut auszusehen lassen. Ja.
Wie geht er mit dieser medialen Situation um? Bekommt er das überhaupt mit? Blendet er das aus? Also klar, in der Premier League sind die Ansprüche natürlich auch da, weil die Liga ist da und entsprechend wird das natürlich auch medial begleitet.
Ja, aber das sind ja Dinge, die passieren in jeder Karriere mal, dass du mal ein bisschen Gegenwind bekommst. Und also dafür kenne ich ihn gut genug. Das wird niemals ein Grund sein, jetzt, dass er da irgendwie den Kopf hängen lässt oder sagt jetzt, ich finde, da ist noch, erstmal jetzt zeigen. Das ist ja schon mal das Schöne jetzt, dass er jetzt zur Nationalmannschaft kommt und wird jetzt uns allen zeigen wollen, darf nicht verkrampfen, aber uns zeigen wollen, was er für ein klasse Fußballer ist.
Ich erinnere mich, Rudi, korrigiere mich, 88 Euro, gab es mal sogar mal ein bisschen Kritik an Rudi Völler und dann kam das Spiel, glaube ich, gegen die Spanier.
Ja.
Und du machst 2 Tore. So muss man antworten.
Das war schön, ja, genau.
gut. Stimmt, oder? Wie ist Julian Nagelsmann drauf?
Gut. Nein, das natürlich gilt ja für jeden Trainer, dass es nach den beiden Spielen, vor allem nach dem Slowakei-Spiel, dass du dann grübelst und dass du auch Gedanken machst, da, was hättest du besser machen können und dass dich das belastet. Das ist halt auch nicht wie in einer Vereinsmannschaft. Verlierst du mal kurz irgendwo und dann Wochen später kannst du es dann anders machen. Klar. Wir haben es ja dann auch ein Tick besser gemacht gegen die Nordiren. Das war jetzt auch kein Zauberfußball, aber zumindest haben wir das Spiel gewonnen. Das war wichtig. Und klar, jetzt haben wir ein bisschen Zeit gehabt. Jetzt wird schon der Mannschaft, so kenne ich ihn auch, wir treffen uns ja morgen, wird er in der Besprechung schon ein paar Dinge aufarbeiten. Hat er schon telefonisch gemacht mit dem einen oder anderen. Und dann wird er die Mannschaft, wie ich ihn kenne, wird er die Mannschaft mit seinem Trainerteam zusammen so trainieren und so einstellen. Wir haben eine gute Woche jetzt, wo wir ein bisschen trainieren können, was ja auch nicht immer so war in der Vergangenheit. Und dann Mannschaft aufs Feld schicken, dass wir dann wirklich dann in Hoffenheim am Freitagabend ein Top-Spiel hinlegen.
Siehst du dich als väterlicher Freund?
Ja, kann man als väterlicher Freund oder... Ja. Ich weiß, er sieht mich so ein bisschen, ist auch so... freut mich auch, ist auch so, dass ich gerade, weil er nochmal verlängert hat, auch nochmal verlängert habe. Wollte er eigentlich schon aufhören. Wir haben ein wunderbares Verhältnis. Aber eins ist klar, er ist der Bundestrainer und natürlich sprechen wir uns ab und zu mal ab. Aber er trifft am Ende die Entscheidung. Das ist ja selbstverständlich. Ich habe das selber 4 Jahre gemacht und habe dann auch am Ende immer die Entscheidung getroffen.
Aber ist ja auch klar, ist ja ein junger Trainer, der vorher Vereinstrainer war und jetzt eine ganz neue Situation hat. Wenn ich eine Figur wie Rudi über mir oder vor mir hätte, mit so viel Erfahrung, so viele Erfolge gefeiert, so viele Titel gewonnen, aber auch Rückschläge in Kauf genommen und Herausforderungen gemeistert, dann würde ich da aus dieser Quelle so viel rausziehen, wie ich nur könnte. Weil ich glaube, das braucht Julian Nagelsmann aktuell auch.
Ja, wichtig wird sein, dass er nicht meint, er muss die Spiele gewinnen, sondern dass die Spieler die Spiele gewinnen. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass er versucht, aufgrund seiner Taktik, seiner Umstellungen, das Spiel dann für sich zu ziehen. Und dementsprechend hoffe ich, dass er die Mannschaft so einstellt, dass er weiß, auf die Jungs kann ich vertrauen und die erledigen das.
Ja, wohl. Ich weiß, was du meinst. Sehe ich nicht ganz so wie du. Gerade das Spiel in der Slowakei hat ja dann eine Aufstellung gewählt, die grundsätzlich... ja, ein bisschen defensiver aufgestellt war, gerade weil das Mittelfeld dann so aufhört. Das ist eigentlich so, so spielen wir ja normalerweise nicht. Und das wollte eigentlich damit ausdrücken, das ist mehr so ein, nicht um jetzt selbst als Trainer jetzt was, das ist immer das heiße Wasser neu zu erfinden, sondern wie können wir am besten so ein Spiel, wenn wir auch noch nicht in Form sind, der eine oder andere, wie können wir so ein Spiel gewinnen? Ob das dann die richtige Entscheidung war? Wahrscheinlich also, nicht.
Sie machen einen immer schlauer, ja.
Aber immer, und da kenne ich ihn mittlerweile zu gut, alles nur im Wohle der Mannschaft, das ist wichtig.
Ja, dann?
Ja, genau. Dann kommen wir jetzt mal zu den Bayern, ne, würde ich sagen. Die haben gestern das Topspiel in Frankfurt, Sven Schröter, absolut souverän gestaltet.
Der Mann ist ein Phänomen und er jagt von Rekord zu Rekord. Harry Kane, 6 Bundesligaspiele, 11 Tore in dieser Saison. Das hat zu Beginn einer Runde noch keiner geschafft. Direkt nach dem Anpfiff, 15. Sekunde, die Bayern, Gnabry und Luis Diaz. Die Frankfurter noch gar nicht richtig auf dem Platz, die Bayern schon vorn. Diaz mit seinem 4. Bundesligator im 6. Einsatz. Und die Münchner weiter im Vorwärtsgang und da kam dann das Tor, das Rekordtor. Harry Kane, 27. Minute, das 11. in dieser Spielzeit. Beeindruckend. Die Frankfurter machten gar kein schlechtes Spiel, aber sie waren am Ende chancenlos. 84. Minute, das 0:3, Luis Diaz, sein 5. Saisontor. Die Bayern mit 10 Pflichtspielsiegen zu Beginn einer Saison, auch das ist deutscher Rekord.
Jetzt die letzten 2 Jahre bei den Bayern-Spielen zu hatte.
Rudi, du kannst einfach weitersprechen. Die Weltöffentlichkeit interessiert sich dafür. Gut, ja. Was macht, du warst selber Weltklasse-Mittelstürmer, was macht Harry Kane noch besonderer als in den vergangenen Jahren? Oder was macht ihn so besonders?
Ja, finde jetzt nicht, ja, erstmal, wir sind ja alle begeistert von dem Tor, das er jetzt in Frankfurt erzielt hat mit seiner unglaublichen Schusstechnik. Also das war, wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß, was das fast aus dem Stand, wie er diesen Spannstoß mit welcher Wucht und Präzision dann und ins Eck reingehauen hat, das ist schon...
Da hat sich die Schusstechnik auch noch mal verändert, ja, eigentlich zu deiner Zeit, ne?
Ja, ja. Das hat sich auch bei vielen anderen Spielern ja, ja, ja auch verändert.
Rudi, der Ball ist auch anders. Du hast ja noch, ja, eine Betonkugel gehabt. Ja,
aber die treffen, meine Söhne haben, das kann ich nicht. Also ja, ja, die schießen, die treffen
schießen anders. Ja, ja.
Das ist einfach nicht mehr, ja, ja, der klassische Spannstoß oder mit der Seite, ja, ja, das ist irgendwas dazwischen.
Ja, ja. Und dann interpretiert er sich seine Position auch etwas anders als noch vor 3-4 Jahren. Mhm. Auch ein bisschen bei Tottenham oder der Nationalmannschaft lässt sich ja unglaublich viel fallen. Und lässt sich anspielen, so ein bisschen so praktisch so wie so ein Spielmacher und hat ja auch wunderbare Pässe auf die andere Seite. Um dann trotzdem immer wieder danach zu rücken, vielleicht nicht mehr ganz vorne dann auch im 5-Meter-Raum, wo man denkt immer, da muss ein Mittelstürmer hin. Meistens ein bisschen zurückfallen, so ist ja auch das Tor gefallen jetzt, da schießt er ja auch viele Tore. Naja, schon, muss ich sagen, schon unglaublich. Also die Quote ist ja unglaublich.
Ja. Profitiert er möglicherweise davon, dass nach der Club-WM jetzt in der aktuellen Phase die Pause gar nicht so lang war, man gar nicht erstmal wieder den Berg hoch musste, sondern im Grunde fast gefühlt im Flow geblieben ist? Natürlich auch verbunden mit der Frage, gibt es die Quittung dafür sozusagen irgendwann? Das wissen wir
ja nicht. Wissen wir nicht. Jeder, ja? Glaube ich, auch jeder Bayern-Fan hat die Befürchtung, das kannst du ja gar nicht so durchhalten. Das ist ja auch wahnsinnig laufintensiv, das Spiel der Bayern. Fordert wirklich von jedem irgendwie 10, 11, 12 Kilometer jedes Mal ab, inwieweit das durchzuhalten ist. Darum rotiert er ein bisschen. Aber ich glaube schon, das hat er selber auch gesagt, die Bayern sind quasi eingespielt in die Bundesliga gekommen mit diesen 3 Wochen Pause. Und ansonsten hat sich nicht viel verändert. Ja, Mannschaft ist zusammengeblieben. Jonathan Tah konnte sich bei der Club-WM schon einspielen und die Club-WM war ja auch nicht so schlecht. Die waren ja gegen Paris die bessere Mannschaft, hast dann mal verloren. Das passiert bei irgendwelchen solchen Turnieren und schau mal raus. Also ich glaube, im Moment ist das absolutes Top-Niveau und wie alle anderen sagt man sich, eigentlich kannst du das gar nicht durchhalten, das ganze Jahr.
Ja, Max Eberl hat sich auch dazu geäußert und glaubt, dass die Club-WM eben auch den Bayern durchaus auf andere Art richtig gut getan hat.
Ein Weg, den man gegangen ist, was entwickelt, was aufgebaut, was die Fußballidee betrifft, das immer weiter fortgesetzt und dann einfach diese Gruppe, diese Energie, die zusammengewachsen ist, auch über die Club-WM haben wir ja schon öfters gesagt, die Zeit, die wir da hatten, die eine gute Zeit war, dann aber dramatisch endete mit dem Ausscheiden und der Verletzung von Jamal, hat irgendwas entstehen lassen und dieses Momentum, das haben wir und das wollen wir weiter auf den Platz bringen.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Leuchtet dir diese These ein?
Also, dass das Momentum und dieser Spirit da ist, über den wir zum Beispiel auch bei der Nationalmannschaft gesprochen haben, ich glaube, das merkt man ja an allen Ecken und Enden. Also, wie sich die Spieler untereinander verstehen, wie viel Spielfreude sie auf dem Platz haben. Man hat es auch gestern gesehen, die hören dann nicht nach dem 2-0 auf zu spielen, sondern die dominieren ja dieses Spiel gegen Frankfurt nach Belieben. Ich habe auch gesehen, die sind 122,7 Kilometer oder so gelaufen, also die höchste Laufleistung, jeder läuft. Und gerade, wenn man sich die Heatmap von Harry Kane anschaut, also bei seiner Quote als Stürmer hätte er das theoretisch gar nicht nötig. Er könnte auch sagen, ich warte einfach vorne auf die Bälle, aber er ist so hungrig und so sind alle anderen Spieler genauso und das ist, glaube ich, auch der Verdienst von Kompany, das geht auch vom Trainer aus. Die sind so hungrig und haben so Bock drauf und hatten dann auch irgendwo diese Situation, dass sie unterschätzt wurden vor der Saison, das hat die sicherlich auch nochmal gekitzelt und was sie jetzt da auf den Platz bringen, finde ich herausragend und das ist aktuell mit die beste Mannschaft, die der europäische Fußball zu bieten hat.
Findest du, die Bayern sollten jetzt schon darüber nachdenken, den noch bis 2027 laufenden Vertrag mit Harry Kane zu verlängern?
Stand heute ja, muss ja fast machen. Weil wenn so ein Weltklasse-Stürmer so für eine Mannschaft arbeitet, dann kann doch ich als Verteidiger nicht sagen, da mache ich jetzt weniger. Also, und so steckst du ja einen nach dem anderen an. Wenn solche Typen, die alles für die Mannschaft machen, so bereit sind zu arbeiten, ja, dann ist ja automatisch jeder mit dabei. Und das siehst du, Valentina hat es ja gesagt, die Laufleistungen, das ist ja Wahnsinn, was die auch laufen. Die laufen in jedem Spiel über 120 Kilometer als Team. Und das ist schon außergewöhnlich. Und Harry Kane, wenn der Stand heute, mussten verlängern, ja klar.
Jetzt bin ich mal gespannt, aber Gregor, ob es überhaupt einen gibt im Netz, der dagegen wäre, mit Kane zu verlängern.
Die Frage kann ich beantworten. Ja, es gibt natürlich schon den einen oder anderen im Netz, aber wir kommen gleich zum Voting bei uns auf skysport.de eben vom Instagram-Account. Aber ich will noch vorher ganz kurz das nochmal aufgreifen. Also diese 11 Tore, die er jetzt schon gemacht hat nach 6 Spieltagen, ist ja auch absoluter Wahnsinn. Und trotzdem gab es ja so ein bisschen dann den Moment, nach 85 Minuten kam er ja runter, da war irgendwas mit den Füßen, hat er einen Schlag abbekommen. Deswegen Max Eberl nochmal heute vom Oktoberfest hat sich auch dazu geäußert, zu der Schwere oder auch nicht Schwere der Verletzung von Harry Kane.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich habe gehört, es ist nicht so schlimm. Ich habe nichts anderes mehr über die Nacht gehört. Also bleibt es dabei, es ist nicht so schlimm und kann gleich Schmerztherapie machen.
Und da haben wir noch ein bisschen mehr Schmerztherapie und mehr Wiesentherapie letztendlich auch. Denn am heutigen Schlusstag des Oktoberfests natürlich auch noch mal ein bisschen Social Media Content bei den Bayern. Die waren auch noch mal draußen. Lucho mit seinen 2 Toren hat natürlich auch was zu feiern gehabt. Dann haben wir hier auch nochmal Serge Gnabry mit dabei, Tom Bischoff, Jonathan Tah, Harry Kane, den wir gerade schon reichlich thematisiert haben, hat sich natürlich auch blicken lassen. Man merkt ihn an, er fühlt sich wirklich wohl, das steht ihm auch alles wirklich wunderbar. Hatte mal die Gelegenheit mit seinem Bruder neulich zu sprechen, der mir auch gesagt hat, der fühlt sich sowas von wohl hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich alles wunderbar und dann gucken wir zum Voting. Patrick, da haben wir es. Also ich weiß nicht genau, was das jetzt in numerischen, totalen, absoluten Zahlen ist, aber es sind 9%, die sagen nein. Die Bayern müssen jetzt nicht zwingend mit ihm vorzeitig verlängern, aber 91% sagen doch, doch, liebe Leute, den schön halten und das Ganze auch nochmal in den Comments dann begleitet von unserer Community, wo ChipChap 125 auch das Ganze mal dreht. Der sagt, der Wechsel tat Harry in sportlicher Hinsicht verdammt gut, also das ist ein Win-Win auf beiden Seiten auf jeden Fall und vielleicht das auch noch, wenn er in der Champions League genauso am Fließband trifft, müsste er im kommenden Jahr einfach mal ein Kandidat sein für den Weltfußballer. Aber da haben es ja Spieler aus der Bundesliga irgendwie
aktuell ein bisschen schwer. Ist er eigentlich noch besser, Rudi, als du dachtest?
Ja, war gut zu sehen jetzt, wie bei dem Bayern-Spiel. Man muss ja wissen, ein bisschen ausholen jetzt, dass Tottenham Hotspur natürlich eine gute Mannschaft ist, aber es ist jetzt keine, auch in der Premier League, tun sich ja immer wieder schwer, unter die ersten 4 zu kommen. Ja. Ne? Waren unter ihm, glaube ich, einmal im Champions-League-Finale, als er in Tottenham war. Aber
gegen Liverpool verloren, ja.
Bayern ist schon eine andere Kategorie als Tottenham, muss man klar. Also, und ich glaube, das hilft ihm natürlich auch mit seiner Spielweise, dass er natürlich in einer Mannschaft spielt, die ihm natürlich auch dann alle Möglichkeiten gibt, bei aller Qualität, die er natürlich hat, und die ist überragend, die mir auch die Möglichkeit gibt, dann auch seine Tore zu erzielen. Ne? Und das wird auch ein Grund sein, warum man sich so wohlfühlt, also ist ja klar. Ne?
Also ich, was mir auffällt, wenn ich auch da hinten wieder auf die Spieler schaue, auch Vincent Kompany, es werden alle besser unter ihm. Also auch Harry Kane wird besser unter ihm. Michael Olise spielt viel besser als bei Crystal Palace. Conny Leimer, den wir sehen, der spielt die Saison seines Lebens. Der hat sowieso 5 Lungen, glaube ich. Und selbst der blindeste von allen, den man wieder verkaufen muss, Sacha Boye, alle gedacht haben, der lernt es überhaupt nicht mehr. Der ist jetzt zumindest Stammspieler und hat eine sichtliche Verbesserung hinbekommen. Ja? Ob der jetzt besonders gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Also da muss man sagen, er hat schon die magische Hand, das hinzukriegen.
Einmal die Frage an den langjährigen, auch Fußballmanager, Fußballfunktionär. Stellt es die beiden in gewisser Form vor ein Dilemma jetzt mit Kane, weil sie wissen, sie müssten irgendwie jetzt mal vielleicht sogar ein Signal setzen. Auf der anderen Seite 2027 ist schon noch ein bisschen hin, dann wäre Kane 34. Würdest du den Bayern raten, jetzt schon eine Verlängerung anzupacken?
Boah, da brauchen wir jetzt den Bayern keine Ratschläge zu geben. Die wissen schon, was sie mit der Personale zu tun haben. Man spricht ja auch nichts dagegen. Ich meine, man sieht das ja, der spielt ja auch immer. Also ist ja nicht jetzt in der Position, dass er ab und zu mal eine Pause braucht. Er will ja auch immer spielen. Und er wäre jetzt nicht gerne rausgegangen in Frankfurt, wenn er sich so eine kleine Verletzung zugezogen hätte. Er will ja auch immer auf dem Platz stehen. Und manchmal hat ja auch während des Spiels mal das Gefühl, oh, jetzt wird es ein bisschen weniger. Und dann auf einmal zieht er wieder an und dann hat er wieder eine riesen Torchance. Klar, die Frage wird dann sein, wenn sie es denn machen, wie lange dann die Verlängerung sein wird. Das wird sicherlich
aber ein Jährchen.
Ja, Minimum, glaube ich schon. Also, wie gesagt, das müssen die beiden selber wissen. für die Konkurrenz weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist.
Für die Bundesliga an sich natürlich toll, so einen Star zu haben, aber im Sinne der Konkurrenz ist es schwierig. Bei Compagnie hast du ja auch gesagt, der wird jetzt auch langsam interessant. Mhm. Für welche Clubs?
Ich weiß nicht warum, aber mir kam die Idee, ich finde, es gibt Parallelen zwischen A, zwischen Compagnie und Guardiola und B, zwischen Compagnie jetzt bei Bayern und Xabi Alonso bei Leverkusen. Compagnie hat ja selber bei Manchester City gespielt, Xabi Alonso hatte selbst bei Real Madrid gespielt, ist dann zu Leverkusen gekommen, herausragendes geleistet und ist dann zu seinem Herzensverein in Anführungszeichen oder dem Club, der er auch als Spieler beigetreten war und viele Titel gefeiert hat, dann als Trainer übernommen. Und ich weiß nicht, wie lange sich Pep Guardiola Manchester City noch antut. Und Compagnie hat ja selber bei City gespielt, auch unter Guardiola gelernt und sich wahrscheinlich viel bei ihm abgeguckt. Und da kam mir diese Idee, dass das eine große Gefahr für Bayern sein könnte, weil umso erfolgreicher Compagnie jetzt mit den Bayern ist, umso größer wird natürlich das Interesse an seiner Person. Und er war ja zunächst nur als BCD-Lösung zum FC Bayern gekommen und hat gezeigt, was er imstande ist zu leisten. Und ich würde ihm einen großen Teil des aktuellen Bayern-Erfolges zuschreiben. Und das ruft natürlich Interessenten hervor. Und aktuell gibt es nicht viele Clubs, die nach FC Bayern sowohl für einen Harry Kane in Frage kommen oder auch für einen Trainer wie bei uns in Compagnie. Aber da ist halt Manchester City. Er hat City-Vergangenheit. Pep Guardiola kommt aus einer extrem schwierigen Saison. Man merkt ihm richtig an, dass er einfach diese Kontrolle, die er gewohnt war zu haben, nicht mehr hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Pep Guardiola nicht mehr 2, 3, 4 Jahre bei Manchester City macht. Und dann wird natürlich der Posten bei City frei. Und da liegt der Weg zu Compagnie schon nahe.
Wäre denn City attraktiver als Bayern?
Das muss Compagnie dann am Ende entscheiden. sicherlich gibt es nach Bayern nicht viele Vereine, die noch attraktiver sein könnten oder genauso attraktiv. Da gibt es Real Madrid, da gibt es den FC Barcelona, da gibt es Liverpool, Manchester City und dann Bayern, die Top 5 aktuell, finde ich, die oft in der Liga oder in der Kategorie mitspielen können. Und da ist City sicher nicht unspannend.
Und vor allem, er ist eine Legende bei Man City. Ja. Ja. Der hat wirklich viele, viele Jahre dort gespielt, sogar als Kapitän dort gespielt. Also der hat eine hohe Verbundenheit zu diesem Verein. Deswegen ist diese Idee gar nicht blöd. Also das kann schon dann auf die Bayern zukommen. Klar, je erfolgreicher du natürlich bist, desto größere Begehrlichkeiten wächst du.
Also,
aber das wissen die Bayern.
Natürlich. Das wissen die Bayern und so wie ich ihn einschätze, ist das für ihn jetzt auch wirklich kein Thema. Nein. Der schaut jetzt erstmal, dass er auch eine Saison so zu Ende bekommt. Wir wissen alle, wie groß das Gejammer ist, wenn sie irgendwie Pech haben und in der Champions League im Achtelfinale rausfliegen, weil einfach am Tag irgendwas nicht funktioniert, ja.
Ja, danach bewerten sich die Bayern Spielzeiten immer, ne? Letztlich, was in der Champions League passiert. Man hat ja immer gesagt, die Bundesliga sei eigentlich der ehrlichste Titel. Ist das noch so?
Früher war das so. Markus, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Zu deinen Zeiten, jetzt 80er oder davor, die 90er Jahre, auch zur Jahrtausendwende. Du weißt das, da waren ja die Meisterschaften der Bayern immer knapp. Mhm. Und es gab noch 2, 3 andere Mannschaften, die auch wirtschaftlich noch auf Augenhöhe waren. Das hat sich natürlich in den letzten 10, 15 Jahren verändert. Also mittlerweile ist schon so, wenn du bei Bayern einen 5-Jahres-Vertrag unterschreibst, wirst du mindestens 4-mal Meister. Ob du willst oder nicht, du kannst es nicht verhindern. Ne? Das ist aber auch nicht schlimm, das sind da die Möglichkeiten so. Klar, in der Champions League, da liegt ja mittlerweile für Bayern München der ehrlichste Wettbewerb, weil da hast du Mitbewerber, die auch da zum Teil oder zum Großteil auch schon mehr Geld oder die wirtschaftliche Wucht dann noch größer ist. Ein paar auch, die ein bisschen weniger haben. Das ist eigentlich der Wettbewerb, wo sich die Bayern messen müssen. In der Bundesliga gibt es immer mal Ausnahmen, wie jetzt die...
Klar, mit Leverkusen. Aber ist so gesehen dann die Champions League sogar der ehrlichste Titel, wenn man das mal zugespielt
hat? Also Vergleich... ich weiß, Uli hatte ja viele Jahre recht, finde ich auch richtig. Das war damals so, noch vor 10, 15 Jahren. Mittlerweile ist dann der Unterschied doch schon enorm, wird es schon schwer. Da müssen die Bayern viele Fehler machen, dass sie es dann nicht schaffen. Und die machen halt selten Fehler. Das muss man sagen, im Management seit vielen Jahren, Jahrzehnten, treffen sie gute Entscheidungen. Auch jetzt mit Vincent Kompany einen Top-Trainer geholt, der es natürlich auch die Chance dann noch genutzt hat. Aber wir hoffen ja alle, dass es nicht ganz so langweilig wird. Ja. Dass dann doch die Dortmunder, die Leipziger, hier meine Leverkusener doch mal wieder sich ranpirschen können. Obwohl man sagen muss,
die Bayern... Aber die Champions League ist der Maßstab für die Bayern. Also darauf können wir uns einigen.
Ja, du musst dann trotzdem deine Hausaufgaben machen. Ich will das gar nicht zu klein reden. Die Hausaufgaben ist natürlich dann die deutsche Meisterschaft. Und es wird dann auch sieht natürlich auch so aus, dass es dann noch packen werden. Aber klar, es kommt dann immer mal erstmal ein paar Verletzte und dann kommst du in der Champions League relativ weit. Was ich auch zu wünschen ist, dass unsere deutschen Clubs weit kommen. Diese Doppel- und Dreifachbelastungen, die dann da sind. Aber die Bayern kennen das ja, die wissen ja, dass es so ist. Ja.
Gut, also die Bundesliga ein ehrlicher Titel weiterhin und in der Champions League, da wird aber für die Bayern dann letztlich der ganz große Erfolg einer Saison entschieden. So ist das im Moment. Wir sprechen gleich noch kurz über Borussia Dortmund. Wir haben gestern unentschieden gespielt gegen RB Leipzig. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Gestern trafen diese Spitzenteams der Bundesliga, Roland Evers, aufeinander.
Jan Kautos erstes Bundesligator reichte nicht zum Sieg für Schwarz-Gelb gegen RB Leipzig. Die Gäste aus Leipzig waren in Führung gegangen. Nach 7 Minuten Ultra Ogo legt quer für Christoph Baumgartner, zweites Saisontor für den Österreicher. Starke Anfangsphase von RB, dann kam Borussia Dortmund nach 20 Minuten besser ins Spiel. Bayer mit der Hereingabe, Girassi hat seine Füße im Spiel, aber dann ist es eben Jan Kauto, der den Ball zum 1:1 über die Linie drückt im 26. Bundesligaspiel, das erste Tor für den Brasilianer. In der zweiten Hälfte RB deutlich die gefährlichere Mannschaft, 77. Baumgartner ganz nah dran an der erneuten Führung. Und erst in der Schlussphase nochmal was Offensives von Borussia Dortmund. Job Bellingham in der 82. Minute. Es blieb am Ende bei einem gerechten 1:1.
Also gut, aber auch gut genug, Uli, um Herausforderer und Bayernjäger Nummer 1 zu sein aus Sicht von Borussia Dortmund?
Wenn du schlecht spielst oder nicht besonders gut und alles gewinnst und genau diese Niederlagen eben nicht hast, die du in den vergangenen Jahren hattest, dann kannst du natürlich das holen. Jetzt ist ein Punkt dazugekommen, aber wie auch immer, klar, glaube ich schon, wenn die das halten können.
Wie stabil wirken sie im Moment auf dich?
Ich sage jetzt mal, Spiel gegen Bayern wird es zeigen. Und zwar völlig unabhängig vom Ergebnis, sondern wie sie da auftreten und wie sie es zu Ende bringen.
Ich habe gestern ein tolles Spiel gesehen. Ich habe ein tolles Spitzenspiel gesehen, wo sehr kurzweilig war, wo man nie wusste, wo geht jetzt das Momentum hin. Es waren zwar wenig Torschancen da, aber ich fand es trotzdem sehr kurzweilig. Und ich finde schon, dass unter Niko Kovac eine Stabilität reingekommen ist. Was nicht heißt, dass sie trotzdem gegen Bayern verlieren können und auch höchstwahrscheinlich werden. Aber die Art und Weise wirkt auf mich gefestigt. Weil gestern haben sie gegen ein sehr gutes Leipzig gespielt und trotzdem nicht verloren. Das waren immer so die Spiele früher, wo sie dann eben dann auch hergegeben haben. Und das macht unter Niko Kovac wieder einen gefestigten Eindruck.
Ich finde es witzig zu beobachten, wie kein Experte, egal in welcher Sendung ich sie frage oder auch jetzt hier in der Runde, sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen will, schon die Aussage zu treffen, Dortmund ist gefestigt, Dortmund ist erwachsen geworden, Dortmund ist reif geworden, weil die letzten Jahre uns einfach immer wieder eines Besseren belehrt haben. Was nicht heißt, dass es auch dieses Jahr so sein muss. Ich finde auch, Niko Kovac hat eine klare Linie, man kann seine Handschrift klar erkennen. Aber auch in den vergangenen Jahren hatte man immer wieder Phasen bei Borussia Dortmund, in denen man dachte, hey, jetzt haben sie diesen Turnaround geschafft. Und dann ging es aber doch wieder nach unten.
Deswegen, du meinst, man traut dem Braten
man
noch
traut,
nicht so recht.
Genau, das wäre der richtige Spruch dafür.
Ja. Ja, auf der anderen Seite sind sie jetzt schon eine ganze Reihe Spiele ungeschlagen. Sie haben Spiele knapp mit wenig Gegentoren gewonnen. Ja. Das ist üblicherweise immer ein Indikator für gewachsene Stabilität.
Absolut. Und Niko Kovac hat ja auch Spieler besser gemacht. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, der jetzt auch nach Verletzung zurückgekommen ist.
Bayer.
Auch Julian Brandt, lange Zeit Verkaufskandidat gewesen, hat in den letzten Spielen auch wieder glänzen können. Also das ist absolut Verdienst von Niko Kovac. Nichtsdestotrotz sind alle vorsichtig beim Thema Dortmund. Ich würde mich dem auch anschließen. Ich finde, man erkennt klar, was Niko Kovac geschafft hat. Die nächsten Wochen, die Wochen der Wahrheit, der Oktober wird es zeigen, sind die wirklich Bayern-Jäger Nummer 1.
Ja, Rudi, können denn die Dortmunder bei den Bayern beim Topspiel in knapp 2 Wochen bestehen?
Ja, warum nicht? Also klar, auch gestern. Deshalb diese These, das stimmt schon. Die letzten Jahre gab es immer mal so Wellen, ne, wo es dann mal ein bisschen wackelig wurde. Und es war jetzt gestern so ein typisches Beispiel, dass es nicht so der Fall ist. Ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr hätten sie so ein Spiel, glaube ich, sogar noch verloren. Aber sie sind dann trotzdem stabil geblieben, weil man doch gemerkt hat, die Leipziger hatten keine englische Woche. Ne, die haben keine internationalen Spiele gehabt. Dortmund, Nico musste ein bisschen wechseln. Auch während des Spiels, man hat schon gemerkt, dass sie das in den Beinen haben, diese englische Woche. und trotzdem dann stabil geblieben ist. War auf Messerschneide das Spiel, hätten ja selbst fast noch, hatten wir gerade gesehen, noch das 2-1 erzielt. Aber du verlierst nicht. Na klar, kannst du sagen, zu Hause unentschieden ist nicht ganz so toll, aber trotzdem, man sieht, es ist stabil.
Dosiert denn der Bundestrainer die Einsatzzeiten von Schlotterbeck, so wie Niko Kovac sich das jetzt wünscht?
Ja, ich meine, die beiden sind sicherlich im Austausch. Klar, jetzt hat er eine relativ lange Verletzung gehabt, hat aber jetzt schon gespielt, auch gestern wieder. Ja, na, wir wollen, eins klar, wir wollen zum WM. Ne? Und Niko wird, ist doch klar, das ist halt immer oft so. Ich kenne das ja, wenn du Nationalmannschaftstrainer, Vereinstrainer, da sind die Begehrlichkeiten ein bisschen anders. Aber Niko wird verstehen, wenn er so eingesetzt wird, dass wir erfolgreich sind. Aber ich kann natürlich die Befürchtungen verstehen, der Dortmunder, vor allem von Niko.
Aber letztlich kann aber am Ende, darauf keine Rücksicht nehmen.
Genau, am Ende, wir wollen natürlich die beiden Spiele gewinnen. Aber wenn der Julian das Gefühl hat, er muss ihn dann noch ein bisschen früher rausnehmen oder gar nicht aufstellen, das muss er aber dann selbst entscheiden, klar.
Gut, spannendes Spiel ist gelaufen oder läuft noch, weiß ich gar nicht, während wir hier unsere Sendung bestritten haben. Und ich glaube, man darf verraten, es sind Tore gefallen. Also soweit bin ich informiert. Alles Weitere liegt jetzt bei dir.
Patrick, so geht Teasing heute. Ich würde sagen, es sind viele Tore gefallen und eine Kiste Bier für alle die, die den richtigen Tipp auf dem Zettel hatten vor dem Spiel. Also es lohnt sich zu gucken.
Also was Ungewöhnliches, ne? Der HSV gegen Mainz und nachher noch das Spiel um 19:30 Uhr, ist ja auch interessant. Borussia Mönchengladbach dann gegen Sportclub Freiburg nach all dem, was in Mönchengladbach passiert ist im Laufe dieser Woche. Also, gleich sind wir durch. Rudi, wird Deutschland Weltmeister?
frag mich noch mal nach der geschafften Qualifikation dann.
Okay, wenn du zu uns kommst, dann sehr, sehr gerne, freuen wir uns. Gut, dann sage ich jetzt herzlichen Dank bei der engagierten Runde. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Die Sonntagsspiele, sehr, sehr interessant. Und die Doku, wer sie noch nicht gesehen haben sollte, über und mit Rudi Völler, die lege ich Ihnen natürlich auch ganz dringend ans Herz. Also, Dankeschön, danke, schönen Sonntagabend nochmal. Sie ist gut, tschüss und auf Wiedersehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.